Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast. Achtung, ich werde jetzt ein bisschen labern am Anfang. Und zwar ist es so, dass ich heute eigentlich den ganzen Tag lang eine 60 Jahre alte Treppe geschliffen habe. Und einige Dinge kamen zusammen, weswegen ich jetzt mehrere One Loves loswerden müsste. Also Four Loves ungefähr. One Love Nummer eins ist, alte Sachen wieder neu machen und schick machen. Das liebe ich sehr. One Love Nummer zwei ist, sind diese kleinen Cola-Dosen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die gab es früher immer bei Iberia oder in solchen Flugzeugen, als ich Kind war, gratis. Die habe ich auf jeden Fall übelst geliebt. Und die gibt es halt noch in den Niederlanden. Die habe ich mir danach gegönnt, jedenfalls nach der Treppe. Liebe ich diese Mini-Cola-Dosen. Und Nummer drei sind, und jetzt kommen wir langsam zur Brücke zur heutigen Folge, ist der musikalische Wegbegleiter heute bei meinem Schleifen. Und zwar ist es so, dass ich, kann man eigentlich mit Fug und Recht behaupten, eine Menge Staub heute gefressen habe. Und passenderweise dazu habe ich zwei Rapper gehört, die ich früher über alles geliebt habe, nämlich Onkel Pillow und Snatch, aka Snagger und Pillard. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil es ziemlich harte Mucke ist, aber die repräsentieren für mich so hundertprozentig den Ruhrpott und auch so ein bisschen ziemlich stark eigentlich die Arbeiterklasse, wo ich auch meinen Background her habe, und von daher höre ich das unglaublich gerne. Und weil sie eben aus dem Pott kommen, sagen sie auch immer wieder Glück auf. Und jetzt ist die Brücke da zum wunderbaren Gast, den wir heute hatten, Seth Hutt. Hello, Mike.
Wunderschönen guten Tag. Das ist eine ganz, ganz großartige Überleitung. Wunderbar.
Es war so ein bisschen, also nicht so der gerade Weg, würde ich sagen. Aber jetzt versteht ihr, warum ich gesagt habe, heute muss ich irgendwie das Intro machen. Weil wenn ich so viel Pott und Glück auf und so am Tag höre, dann muss ich irgendwie, das geht nicht anders.
Auf jeden Fall.
Das ist ein Zeichen gewesen.
Auf jeden Fall. Ihr habt es gehört, ich habe es auf Instagram schon kryptisch angekündigt diese Tage. Mike von Licht ins Dunkel ist bei uns zu Gast. Ich darf mich heute nochmal zurücklehnen und muss gar nichts präsentieren. Mike entführt uns in die Welt der National Football League, der größten Football-Liga der Welt, natürlich in den Vereinigten Staaten. Und ich möchte mich Daniel ganz kurz anschließen, möchte mich kurz bedanken in diesem Intro für die Leute, die nach Limburg gekommen sind, die den ersten Live-Auftritt des Jahres für uns da total geil gemacht haben. Ich möchte mich kurz entschuldigen, dass ich mich an dem Tag so ein bisschen hinter meinem Handy vergraben habe, wo meine Notizen drauf waren. Ich hätte es freier vortragen können, habe ich dann nachher von unserer kritischen Management-Fee gehört, so nenne ich den Martin jetzt einfach mal, der das da organisiert hat für uns. Martin, du hast vollkommen recht. Ich war sehr aufgeregt, ich weiß auch nicht warum. Es lag daran, dass das einfach sehr viel True Crime war an dem Wochenende. Es wird besser, beim nächsten Mal bin ich freier, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Ansonsten,
also sorry, ich muss kurz den Anwalt machen. Wie ich schon sagte, das war die vierte Folge, die du in drei Tagen präsentiert hast. Also wie so eine Maschine, Fließband-True-Crime-Maschine. Von daher finde ich, kannst auch mal gerne von deinen Karten ein bisschen ablesen, auch wenn sie digital sind.
Ja, trotzdem hat er recht. Es hätte ein bisschen, ich hätte hier und da ein bisschen mehr den flirty Augenkontakt zu dem coolen Publikum suchen müssen. Ansonsten, Ruhrgebiet ist ein gutes Stichwort. Ich habe gefragt, wo möchtet ihr uns sehen live, und Köln, Berlin, München und das Ruhrgebiet wurden sehr, sehr häufig genannt. Ich werde sehen, was sich für 2026 machen lässt. Ich werde auch vielleicht sehen, was sich vielleicht kurzfristig in diesem Jahr noch machen lässt. Aber das kann ich halt alles nicht versprechen. Das haben wir nicht in der Hand. Wir sind nur zwei Spacken, die im Wohnzimmer sitzen und einen Podcast aufnehmen. Da muss man halt viel organisieren. Ob das alles so hinhaut, das weiß ich nicht. Ansonsten möchte ich noch One Loves loswerden und auch ein Dislike, bevor wir starten.
Also heute geht's aber richtig los, ne? Der arme Mike wartet die ganze Zeit, bis er loslegen kann, und wir hauen hier.
Alles fein, alles gut. Ich bin froh, dass ihr nach Hamburg kommt. Das wird ganz, ganz großartig.
Hamburg wird Hammer. Das war letztes Jahr schon so grandios. Das wird unfassbar. Aber auch die Sachen, die bisher feststehen, Krombacher Brauerei, Heimhof Theater und auch besonders cool Open-Air-Kino in Siegen, das ist so das Geilste, was geht in Siegen, in unserer Heimatstadt, im oberen Schloss, das wird fantastisch. Aber ich wollte kurz andere Sachen sagen. Meine One Loves gelten zum einen unserer Community, denn ich habe euch drum gebeten, denen, die mir bei Insta privat folgen, tretet mich in den Arsch, was Sport angeht. Das habt ihr getan. Ihr nervt mich wirklich sehr, sehr penetrant. Ich war diese und letzte Woche so dreimal jeweils beim Sport. Dann hat mich der Muskelkater zu sehr gestoppt. Macht so weiter. Nächste Woche dann fünfmal und dann sind wir bald wieder auf dem alten Stand. Macht bitte wirklich so weiter. Zweites One Love geht an Nina Chuba, ein musikalisches One Love. Ich habe die Tage in so einem Video gesehen. Also abgesehen davon, ich finde die ganz cool so. Ich finde ihre Mucke ganz cool. Ich finde sie als Person ganz cool. Und die hat so ein Testvideo gemacht. Kann man in der Deutschen Bahn leben? Weil es Leute gibt, die wohnen in der Deutschen Bahn. Die kaufen sich eine Bahncard 100. Die fahren einfach nur rum, die pennen da und die machen dann da so ihre digitalen Nomadenkram, die arbeiten quasi von der Bahn aus, wohnen in der Bahn und sind dann quasi immer unterwegs. Ne?
Kannst auch nicht zu spät kommen, wenn du schon drin sitzt, das ist gut.
Genau, ja, genau. Und sie hat halt diesen Test gemacht und hat das einfach so hart auf die Spitze getrieben, so mit Sportprogramm im Zug, mit Frittieren am Platz und so. Ne? Und ich dachte mir die ganze Zeit so, bist du eine coole Sau, weil das einfach so abstruser Kram war und die Leute auch teilweise so ernsthaft genervt, ne? Und da gehört einfach, ich liebe Menschen, die über sich selbst lachen können. So, weißt du, was ich meine? Und
voll,
das hat man,
voll.
Das hat man voll gemerkt, die kann das und ich fand die vorher schon cool. Ich werde sie jetzt noch mit einem ganz anderen Auge sehen seit jetzt, weil also noch viel wohlwollender betrachten. Kurzes Dislike.
Also sorry, da muss ich kurz sagen, ja, finde ich auch mega cool und wo du das so erzählst, mir geht es nämlich genauso wie dir. Ich höre die Mucke total gerne, nicht oft, aber wenn sie läuft, habe ich immer gute Laune und ich habe auch immer das Gefühl, dass sie so eine coole Person ist und das ist jetzt nochmal ein Beweis, deswegen also sehr coole Geschichte auf jeden Fall.
Ja, ich mag einfach auch Menschen, die sich so von ihrer Persönlichkeit her abheben, weil ich finde, Menschen werden generell irgendwie uniformer und jeder, der so raussticht, ist irgendwie cool. Aber ich habe ein dickes Dislike und zwar gilt das allgemein für YouTube-Werbung und ganz besonders für diese eine, das ist irgendeine eine Fahrzeuggeschichte. 90% meiner Videos fangen an mit Herr Schmidt hat ein neues Auto und ich denke mir immer so, boah, Herr Schmidt soll sich ficken, Alter, ich will den jetzt, also es ist wirklich grauenhaft, dass immer diese Werbung kommt, diese eine Werbung. Es ist wirklich furchtbar. YouTube sollte generell eine werbefreie Plattform sein. Also zumindest am Anfang der Videos. Wenn da so mittendrin was kommt, dass die Creator auch was bekommen, cool. Aber so diese Werbung vor den Videos an sich schon finde ich grauenhaft. Kurzer Hate-Rant, weil ich eben so viele Videos geguckt habe, als ich auf euch gewartet habe und dann so oft Herr Schmidt gesehen habe.
Euch gewartet ist auch schön gesagt.
Ja, es war meine Schuld.
Ich darf ja die eine der witzigsten Geschichten unserer langjährigen Freundschaft nicht erzählen in diesem Podcast. Aber Mike.
Nee, darfst auch nicht, Fabian.
Erinnere mich daran, dass ich die nachher oder kurz dir zumindest erzähle. Also das ist, Daniel weiß direkt, worum es geht. Ich habe diesen Tag so unendlich gefeiert. Da ging es auch darum, dass Daniel vielleicht ein bisschen später gekommen ist, als er geplant hatte.
Weil wir haben ja von unserer alten WG quasi schon bodentiefe Fenster gemacht, so imaginär und sind fast gläsern, würde ich sagen. Aber so ein paar Geheimnisse können wir auch noch für uns behalten.
Aber das ist so witzig, Daniel.
Das ist sauwitzig, ja, aber trotzdem. vielleicht mal irgendwann bei Folge 2000 oder so.
Naja gut, dann leiten wir jetzt langsam mal über zu unserem Gast, der jetzt schon viel zu lange untätig rumgesessen und unserem Schwachsinn gelauscht hat.
Das ist vor allem eigentlich gar nicht gastfreundlich.
Alles fein. Ja. Alles gut, Jungs. Alles gut.
Ja, ich glaube, es ist gut für ihn, denn er hat mir heute geschrieben und das kann ich vielleicht kurz raushauen. Mike ist absoluter Profi, ne? Ich meine Radioprofi und Podcast-Profi. Trotzdem hat er mir eben geschrieben, Junge, ich bin ein bisschen aufgeregt, aufgeregter als sonst. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass wir einfach scheiße gelabert haben.
Absolut.
So ist er reingekommen.
Absolut.
Und ich freue mich einfach, dass du da bist, denn du hast diesen Fall schon mal so bei mir angeteasert. Es geht um einen Quarterback, glaube ich.
Falsch.
Also quasi so die Prestigeposition. Verdammte Scheiße, jetzt wollte ich letzten.
Na, aber es geht um einen Footballer.
Ich überlasse
es
einfach dir
um
das Feld.
Footballer. Aaron Hernandez wird wahrscheinlich der ein oder andere schon mal gehört haben, zumindest den Namen. Was macht diesen Fall letzten Endes so besonders? Aaron Hernandez ist so ziemlich einer der talentiertesten Tight Ends im Football gewesen. Ich würde fast sagen, den die Football-Welt ja, vielleicht nicht je gesehen hat, aber schon außergewöhnlich. Der hat im Prinzip alles gehabt. Der hatte gerade einen 40-Millionen-Vertrag unterschrieben, hat eine schicke kleine Villa gehabt, ist mit seiner Jugendliebe verlobt gewesen, die beiden haben eine kleine Tochter gekriegt. Im Sport lief's überragend, aber hinter der Fassade hat's dann wohl relativ düster ausgesehen. Drogenprobleme, illegaler Waffenbesitz, wohl auch Probleme mit der eigenen Sexualität, soll bisexuell gewesen sein. Jedenfalls haben das mehrere Mitschüler gesagt. Haben von einer Beziehung oder von einer Romanze gesprochen, bei einem homophoben Vater und einem Leben als Football-Profi. Da spricht wahrscheinlich der ein oder andere jetzt nicht gerne öffentlich darüber, wie es bei Aaron Hernandez gewesen ist. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Seine Mutter soll mal von ihm quasi ein Geständnis bekommen haben, als er schon im Gefängnis gesessen hat, dass die Gerüchte um seine Homosexualität wohlgemerkt, wahr sein sollen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, bei seiner Mutter, das ist immer so ein bisschen schwierig, die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter, die war einfach schwierig. Bei vielen wichtigen Ereignissen in seinem Leben ist sie einfach nicht dabei gewesen, weil die beiden wohl mal wieder Streit gehabt haben und von daher ist die Aussage der Mutter da zumindest mal fragwürdig. Wie glaubwürdig die angeblichen Ex-Partner sind, das wird auch nirgendwo eingeordnet und die Medien, die drüber berichten, viele Podcasts unter anderem, die sich da gerne drauf stürzen, die lassen diesen Aspekt natürlich nicht aus. Ich werde ihn rausschmeißen, schlicht und ergreifend, weil er einfach nichts zur Sache tut. Aaron Hernandez.
Er dient halt so ein bisschen der
Ja,
Dramatisierung
total.
und natürlich kann man da natürlich wunderbar drauf aufbauen, ne? Aber ich stelle mir das natürlich auch vor, dass das natürlich auch wirklich ein belastender Aspekt ist, Homosexualität in einem als sehr
Absolut.
maskulin geltender Sport, ne? Wir haben da auch schon immer die Diskussion, Daniel und ich kommen ja mehr aus dem Fußball und es gibt ja auch seit Jahren die Diskussion,
Hitzlsperger, ja klar.
Es müsste rein statistisch gesehen hunderte homosexuelle Fußballer geben, die sich aber natürlich nicht outen. Und vor einiger Zeit hat sich der Tod des Engländers Justin Fashanu gejährt, ein englischer Stürmer mit nigerianischen Wurzeln, der quasi von seinem Trainer als homosexuell geoutet wurde, gegen seinen Willen und sich daraufhin um das Leben
Wow.
genommen hat. Also, weil das eben eine Sache ist, die, ja, wie gesagt, in diesen, in Anführungsstrichen, Männersportarten einfach auf Ablehnung stößt, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Ich hoffe, dass man das irgendwann durchbricht, ne? Aber das kann natürlich nur passieren, wenn aktive Leute sich dann auch outen, was wiederum, wie gesagt, schwer wird, ne? Das ist so ein Kreislauf, das ist eine unglaublich schwierige Geschichte.
Ich finde, es sollte eigentlich normal sein. Also die Sexualität sollte einfach keine Rolle spielen. Ob ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich auf Frauen stehe, ob ich auf Männer stehe, ob ich auf beide stehe, ob ich auf gar nichts stehe, ob ich auf alles stehe. Das ist, also das ändert ja letzten Endes weder die Persönlichkeit, noch ändert es irgendwas daran, dass ich ein guter Sportler bin. Punkt.
Das sagen Daniel und ich ja auch immer, ne? Also die Sexualität von anderen Menschen geht im Prinzip ja erstmal niemandem was an. So, das macht die Persönlichkeit nicht oder es ändert die Persönlichkeit nicht. Das trifft keine Aussage über den Menschen. Das ist einfach eine Vorliebe, für die er oder sie nichts kann, die angeboren ist, ne? Und die eben ja nach Akzeptanz verlangt. Ich habe an dieser Stelle noch einen kurzen Aufruf an die Community. Und zwar hatten wir neulich, bevor ich es vergesse, ein Fall, in dem eine Frau mit Transidentität das Opfer war. Daniel und ich, wir haben da ja so ein bisschen aus unserer Sicht drüber gesprochen, aber wir können natürlich niemals die Gefühlslage von so einer Person vernünftig einschätzen oder wiedergeben, weil einfach das Leben mit einer Transidentität ganz, ganz anders ist als das von zwei heterosexuellen Cis-Männern, die wir halt nun mal sind, ne? Also wir können
Ja.
uns da nur ansatzweise reinversetzen. Ich plane in absehbarer Zeit nochmal eine Folge, die ebenfalls mit dieser Thematik Transidentität zu tun haben wird. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn irgendwer aus der Community, der eben eine solche Transidentität lebt, sich vielleicht bereit erklären würde, uns da irgendwie als Gast zur Seite zu stehen und ein bisschen Einblicke zu gewähren, so ein bisschen, ja, uns mitzunehmen und aus seiner oder ihrer Sicht dann eben diesen Fall mit uns durchzugehen. Also wie gesagt, wenn jemand da Interesse daran hat, dann schreibt gerne bei Instagram. jetzt halte ich die Fresse und lass Mike
Ganz
reden.
starke Idee. Also beide Daumen hoch dafür, finde ich richtig gut. Ja. Die Probleme, die ich da gerade angesprochen habe, sind letzten Endes nicht die einzigen Probleme, die Aaron Hernandez offenbar gehabt hat. Psychische Probleme kommen dazu und eben eine Krankheit, die möglicherweise auch einfach dafür gesorgt hat, dass er mindestens einen Menschen umgebracht hat. Im Raum steht aber eben auch die Vermutung, dass der Footballstar Aaron Hernandez Serienmörder sein könnte. Was da dran ist, das schauen wir uns heute an. Vielleicht noch kurz ein, zwei Worte dazu, warum ich letzten Endes dazu erzähle und warum ich das, glaube ich, ganz gut einordnen kann. Aaron Hernandez ist Tight End gewesen. Das erkläre ich gleich noch mal kurz. Ich bin selber aktiver Footballer gewesen. Ich bin Tight End gewesen. Also wir haben quasi die gleiche Position gespielt. Aaron Hernandez ist bei den New England Patriots unter Vertrag gewesen. Das ist mein Footballteam, wenn ich so will. Ich bin seit über 15 Jahren Fan der New England Patriots und ja, 2010 ist er gedraftet worden. Ich habe Aaron Hernandez also auf dem Feld erlebt. Ist damals das ist einfach so einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen. Und das ist eben auch heute noch eine Sache, mit der ich nicht so richtig umgehen kann. Da bin ich ganz ehrlich. Also du feierst einen Sportstar tierisch, weil er einfach abreißt wie die Sau. Und auf der anderen Seite stellt sich dann später eben heraus, dass er einen, möglicherweise mehrere Menschen umgebracht hat. Die einen würden sagen, völlig grundlos. Die anderen würden sagen, der Mann ist krank gewesen. Da interessiert mich eure Meinung nachher wahnsinnig. Also da möchte ich mit euch hinterher auf jeden Fall nochmal kurz drüber diskutieren. Ihr schaut die ganze Sache wahrscheinlich deutlich unbefangener, als ich das tue. Nach meiner aktiven.
Ich kann das grob nachvollziehen. Ich hatte das irgendwann im Podcast auch schon mal erzählt. Cain Velasquez, UFC-Kämpfer, ehemaliger UFC-Kämpfer, für mich persönlich der beste Schwergewichtler, den ich jemals gesehen habe, stand vor gar nicht allzu langer Zeit vor Gericht wegen einer Anklage wegen versuchten Mordes. Tatsächlich, der hat allerdings versucht, einen Mann umzubringen, der seinen Sohn sexuell missbraucht hat. Also da kann ich tatsächlich dann irgendwie auch hinterstehen und sagen, okay, das bringt mein Bild von diesem Menschen nicht ins Wanken. Ich bewundere den als Sportler und ich kann seine Tat nachvollziehen, ja. Insofern, aber das ist so ein bisschen so ein kleines Ding wie bei dir, so, dass es so eine Überschneidung gibt zwischen unserem Sporthobby und unserem True Crime Hobby, die wir nicht haben möchten eigentlich.
Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es so verschiedene Sänger gibt, die irgendwie Dreck am Stecken haben oder hatten. Und wir haben mal darüber diskutiert, ob man da an der Stelle zumindest eine Grenze ziehen kann zwischen dem Kunstmensch und dem privaten Mensch. Und dass man durchaus sagen kann, okay, man mag die Kunst, man mag die Musik und so und spürt sie, fühlt sie und liebt sie. Aber was dieser Mensch gemacht hat, ist komplett verwerflich und das ist einfach nichts, womit man sich identifizieren kann. Und so diese Trennung zu ziehen, ist für mich auf jeden Fall möglich. Also wir haben über Leute gesprochen wie R. Kelly zum Beispiel oder Xavier Naidoo. Leute, die echt richtig großen Mist gemacht
Momentan
haben.
auch ganz groß in den
Aber für mich
Schlagzeilen.
persönlich für mich ändert es aber nichts an der Musik als solcher. So, und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Das sind aber jetzt keine Leute, die jetzt mit denen ich jetzt irgendwie eng verbunden war. Ich glaube, das ist dann immer noch mal was anderes, wenn du jetzt echt so ein Idol hast, wie du es vorhin erzählt hast. Jemand, der auch deine Position spielt, jemand, der dich inspiriert, sportlich und so. Dann ist das, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn es Leute sind, deren Musik du einfach nur gut findest, weißt du?
Generell Football, wie sieht's da bei euch aus? Ich werde gleich möglicherweise mit ein paar Fachbegriffen um mich werfen.
Ja, ich bin maximal ungebildet. Also ich weiß, dass die New England Patriots sowas sind wie der FC Bayern München, der NFL quasi.
War das, ja, das ist seinerzeit der Fall gewesen, momentan eher nicht so,
Okay.
aber in guten wie in schlechten Zeiten, ja, auf jeden
Kenne
Fall.
ich. Ich bin auch vor 4 Jahren mit Werder Bremen in die zweite Liga gegangen. Es ist halt so, ne? Wenn man Fan ist, ist man Fan. Punkt. Aber ja, also ein Verein mit Prestige und Geschichte, die auch einige Titel eingefahren haben. Zur damaligen Zeit waren sie, glaube ich, so relativ an der Spitze ihres Schaffens, ne?
Was mich
Ja, 2000.
betrifft, sorry, ganz kurz,
Mama.
um zu antworten. Ich habe mit Football ebenso wenig am Hut. Ich liebe Football-Trikots, die mochte ich schon immer, finde ich irgendwie fresh, ist so ein American Look irgendwie. Liebe ich total. Genau das, was du jetzt gerade an hast, sieht sehr cool aus. Dann haben wir mal in der Schule Football gespielt und da habe ich so eine Erinnerung, die mich bis heute ärgert, weil wir haben, ich weiß nicht, wie sich das nennt, wenn du von hinten schießen kannst und das Ding kann reingehen so und dann, wir haben das aber auf Fußballtore gespielt und der wäre genau in den Winkel gekracht und dann kommt irgendwie so ein Heini und holt den da raus und ich habe mich total geärgert. Das ist meine Football-Erinnerung tatsächlich. Ansonsten weiß ich halt so genauso viel wie Fabian, dass man halt Football mit zwei Schlägern spielt und der Ball grün ist ungefähr.
Ja, gehen wir mal eben einmal kurz durch. Der Quarterback, das wissen vielleicht einige, das ist so der Spielmacher. Der wirft den Ball, kann den Ball letzten Endes auch dem Running Back in die Hand drücken. Damit sind wir beim Running Back. Der steht hinterm Quarterback, bekommt den Ball in die Hand gedrückt und läuft dann mit dem Ei. Dann haben wir den Tight End. Das ist, wie gesagt, die Position, die Aaron Hernandez gespielt hat. Das ist so eine Hybridposition. Blocken zum einen und Pässe fangen zum anderen. Wie funktioniert so eine Offense? Also Offense ist der Angriff. 11 Spieler stehen da auf dem Platz. Die Aufstellungen können verschieden sein. Das Ganze entweder über Laufspielzüge oder über Passspielzüge. Was ist Ziel des Spiels? Klar, natürlich mehr Punkte machen als der Gegner. Am besten dann eben mit einem Touchdown. Dann trägst du den Ball in die Endzone des Gegners oder wirfst den Ball in die Endzone des Gegners. Wenn du ihn wirfst, muss er dann natürlich gefangen werden, klar. Das gibt 6 Punkte. Danach kriegst du noch ein PAT, das ist der Point After Touchdown. Das ist so ein Kick durch die lustigen Y-förmigen Stangen. Das gibt dann eben nochmal einen extra Punkt, also insgesamt 7 Punkte. Du hast die Möglichkeit, eine Two-Point-Conversion zu spielen. Aber das wird letzten Endes zu weit führen. Das ist heute auch nicht wichtig. Vielleicht noch wichtig zu wissen, wie läuft so ein Angriff überhaupt ab? Du hast mit deiner Offense 4 Versuche, um 10 Yards zurückzulegen. 10 Yards sind, du kannst auch sagen, 10 Meter. Also in der German Football League sind es 10 Meter. Ob du das jetzt letzten Endes mit einem Lauf machst oder ob du den Ball wirfst, ist vollkommen egal. Wenn du diese 10 Yards geschafft hast, dann gibt's 4 neue Versuche für die nächsten 10 Yards. Dann kommt der Ball allerdings letzten Endes dahin, wo er am weitesten vorne war. Heißt dann eben auch, wenn du mit einem Versuch mehr Raumgewinn machst als jetzt für die 10 Yards nötig, dann liegt der Ball eben weiter vorne und nicht da, wo der Marker für die 10 Yards liegt. Normalerweise wird der Ball weggekickt, wenn du es nach 3 Versuchen nicht geschafft hast. Das liegt einfach daran, dass der Gegner automatisch das Ei kriegt, wenn du eben da mit deiner Offense versagt hast. Und der Gegner bekommt den Ball dann eben an genau der Stelle, wo du mit deiner Offense versagt hast. So ein Spielfeld ist 100 Yards lang. Da kannst du dir also ausrechnen, wie viele neue erste Versuche du kriegst oder kriegen kannst. Und normalerweise startet man eben an der 20 oder an der 30-Yard-Line. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber auch das führt dann an dieser Stelle einfach zu weit. Ich glaube, damit verwirre ich euch nur. Ich denke, ich habe damit so ziemlich das Wichtigste gesagt, was nötig ist, damit ihr problemlos mitkommt. Wenn ich dann gleich mit Fachbegriffen um mich werfe, falls ihr Fragen habt, einfach dazwischen rufen, dann erkläre ich das eben einmal
Ja,
kurz.
das sind so diese Sachen, die einem dann doch irgendwo bekannt sind. Also die ganze Sache mit dem Touchdown und dem Field Goal danach, das hatte man auf dem Schirm. Und auch das mit,
Hat man schon mal
ja, und
gehört,
auch das mit dem
okay.
Raumgewinn. Also ich erinnere mich, dass ich mal eine Zeit lang so ein bisschen Zugang zu Football finden wollte und dann so Spiele gesehen habe, wo sich gefühlt einfach 20 Minuten lang alles so um 5 Meter Raumgewinn gedreht hat und man dann einfach dachte so, okay, ist jetzt hier, ist nicht mein Ding, ich mach mal wieder aus hier, ne? Das war ja, hast du jetzt ja wunderbar erklärt.
12. Februar 2012. Die Sportwelt schaut nach Indianapolis in Indiana. Im Lucas Oil Stadium findet das größte Einzelsportevent der Welt statt. Es ist Super Bowl Sunday. Fast 800 Millionen Menschen sitzen weltweit vor dem Fernseher. Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, MIA und CeeLo Green sind gerade von der Bühne runter. Nach der Halftime-Show hat die zweite Halbzeit der Super Bowls angefangen. Die New England Patriots von Star Quarterback Tom Brady führen mit 10 zu 9. Standesgemäß möchte man sagen, die New England Patriots sind schließlich klarer Favorit bei den Buchmachern. Die Patriots haben den Ball, marschieren über das Feld. Der Football liegt an der 12-Yard-Linie in der gegnerischen Hälfte. Auf der rechten Seite von Tom Brady setzt sich ein muskelbepackter, stark tätowierter Athlet in Bewegung. Im Vollsprint rennt Tight End Aaron Hernandez auf einen Verteidiger zu, lässt ihn mit einer kurzen Bewegung ins Leere laufen und schlägt seine Hände weg, als er versucht, ihn festzuhalten. An der 8-Yard-Linie fängt Hernandez den Pass von Brady mit dem Rücken zur Endzone. Blitzschnell dreht er sich, stürmt in Richtung Goal-Line. Er nimmt den Kopf runter, als der nächste Verteidiger versucht, ihn zu tackeln. Die beiden Spieler krachen ineinander, der Verteidiger geht zu Boden, kommt anschließend nur schwer wieder auf die Beine. Aaron Hernandez allerdings steht in der Endzone. Er hat genau das geschafft, wovon jeder junge Footballspieler träumt. Einmal im Super Bowl stehen und sich für einen Touchdown feiern lassen. Das Ganze vor den Augen der gesamten Footballwelt, also quasi vor den Augen von Millionen und Abermillionen Zuschauern. Damit letzten Endes noch nicht genug. Der 22-Jährige ist mittlerweile auf dem Höhepunkt seiner noch relativ jungen Karriere. Im zweiten Profijahr hat er es zum ersten Mal in den Pro Bowl geschafft. Damit gehört er also zu den besten Tight Ends der Saison 2011. Das ist eine wahnsinnig gute Beinarbeit, die er da anbietet. Schnelle kleine Schritte, mit denen der Verteidiger regelmäßig richtig alt aussehen lässt. Die Richtungswechsel sind so schnell, dass viele Verteidiger tatsächlich nicht in der Lage sind, ihn überhaupt zu greifen zu bekommen. Und wenn sie ihn dann haben, dann braucht's eben nicht selten zwei oder drei Mann, um ihn da zu Boden zu bringen. Hernandez ist vielseitig einsetzbar, und zwar so vielseitig wie kaum ein anderer Spieler in der NFL. Er fängt die Pässe sicher, er macht nach einem Catch regelmäßig ordentlich Raumgewinn und er wird von den Patriots auch immer wieder als Running Back, also als der Läufer oder als Fullback zum Vorblocken eingesetzt. Der steilen Karriere steht im Prinzip nichts im Wege, sollte man meinen. Über dem 22-Jährigen hängen allerdings schon seit längerem dichte, dunkle Schatten. Zu Highschool-Zeiten hat er einfach die falschen Freunde gehabt. Am College gab es immer wieder Probleme mit Drogen und mit seiner impulsiven Art. Und ja, selbst seine Freunde machen sich Sorgen, weil er eben waffennah ist und weil er zunehmend paranoid wird. Ein paar Monate nach diesem Super Bowl 2012 gibt's ein sogenanntes Drive-by-Shooting mit zwei Toten. Dafür muss sich Hernandez später auch noch vor Gericht verantworten. Als das bekannt wird, sitzt er allerdings schon im Knast, und zwar eine lebenslange Haftstrafe ab, wegen Mord ersten Grades und ohne Aussicht auf Bewährung. Das vielleicht einfach mal so als kleiner szenischer Einstieg. Schauen wir uns kurz an, wer Aaron Joseph Hernandez überhaupt ist. Der wird am 6. November 89 in Bristol, Connecticut geboren. Der Bundesstaat liegt im Nordosten der Vereinigten Staaten, ist Teil der Region New England, also der Region, wo die New England Patriots wahnsinnig gefeiert werden. Dazu gehören 6 Bundesstaaten, wenn ich richtig informiert bin. Müsste Vermont, Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, Maine und eben Connecticut sein. Kannst du so bestätigen? Ausgezeichnet.
Kann ich so bestätigen. Ein Jugendfreund von mir kam aus New England, genauer gesagt aus Maine, und deswegen, also der hat in meinem Kaff gewohnt und ist dann später wieder zurückgezogen, und deswegen bin ich mit der Gegend da ganz gut vertraut, ja. Wunderschöne Ecke übrigens.
Die Patriots sind damals ja mehr oder weniger so eins der besten Teams der NFL, hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Tom Brady ist der Quarterback dieses Teams, dürfte wahrscheinlich auch Nicht-Football-Fans ein Begriff sein, wenn schon nicht für seine sportlichen Leistungen, dann aber einfach, weil er mit Topmodel Giselle Bündchen verheiratet gewesen ist. Und in genau dieser Football-verrückten Region wird Aaron Hernandez groß. Sein Vater ist Dennis Hernandez. Der ist Amateurfootballer und ja, sowas wie eine lebende Legende an der University of Connecticut. Der hat ewig lange für diese University gespielt und das eben auch wahnsinnig erfolgreich. Nach seiner College-Karriere erinnern sich die Leute also tatsächlich immer noch an ihn und an seine Leistungen, und Dennis Hernandez wird von vielen daher eben auch The King genannt. Dieser King will, dass seine Jungs groß rauskommen, und zwar ganz groß. Die sollen noch bessere Footballspieler werden, als er es gewesen ist, und dafür macht er Aaron und seinen älteren Bruder DJ so richtig lang. Der schleift die beiden fast jeden Tag, hat im Keller einen Trainingsraum gebaut, im Hinterhof gibt's einen Halbfeldplatz, damit die Söhne ja optimale Trainingsbedingungen haben. Das Trainingsprogramm, das beginnt meistens schon vor dem Morgengrauen. Das jedenfalls schreibt DJ Hernandez in seinem Buch The Truth About Aaron. Kann ich jedem nur empfehlen, der da ein bisschen tiefer einblicken will. Also überragend geschrieben, wirklich, wirklich ganz, ganz stark, mit Geschichten, die man sonst so eben nicht liest.
Finde ich an der Stelle, entschuldige, dass ich ja kurz einhake, auch krass, was das für eine Tortur für die Kids war. Ich denke so ein bisschen an die Kindheit von Beyoncé Knowles oder auch eben von Michael Jackson, die eben auch von den Eltern sozusagen so stark gestriezt wurden, um in irgendeinem Bereich erfolgreich zu sein.
Endlose Liste, ne? Im Prinzip letzten Endes auch Prinzessin Kate, die von ihren Eltern quasi darauf vorbereitet wurde, auf die gleiche Schule geschickt wurde, wie Prinz William, und dann auch so darauf vorbereitet wurde, so Etikette am Hof zu lernen, in der Hoffnung, sie fällt ihm auf und sie heiratet ihn. Ne? Endlos viele Sportler, die möchten, dass ihre Kinder in die Fußstapfen treten. The Rock, einer der bekanntesten Wrestler und Schauspieler ever, Sohn von Rocky Johnson, dem ersten schwarzafrikanischen oder afroamerikanischen Wrestling-Weltmeister quasi. Also da schon in große Fußstapfen getreten, und auch da war klar, der Sohn, also The Rock, soll das überflügeln, ob jetzt entweder im Football oder im Wrestling, und er hat es natürlich auch geschafft, ne? Aber das ist so eine alte Geschichte, so Eltern, die selber einen gewissen Erfolg hatten und Blut geleckt haben, die dann möchten, dass ihre Kinder es einfach noch besser machen. Man kann von diesem Drill ja halten, was man will. Ich stehe dem sehr, sehr skeptisch gegenüber, ne? Also es ist gut, wenn Kinder irgendwie ein Ziel haben und auch ein bisschen Disziplin lernen, aber man kann es durchaus auch übertreiben.
Yes. Voll. Voll. Wenn es nach Dennis Hernandez geht, dann soll DJ Quarterback werden, also derjenige, der die Bälle wirft, und Aaron soll Receiver werden, der muss also die Bälle fangen. Wie groß Aaron Hernandez ist, ist nicht eindeutig klar. Die NFL spricht auf der Spielerseite, auf dem Spielerprofil von 6'1, das wären in etwa 1,85. Sein College-Team führt ihn mit 6'2, das wären 1,88. Damit ist Hernandez vergleichsweise klein für einen Tight End. Die meisten Tight Ends in der NFL sind so zwischen 1,90 und 1,95 groß. Gibt natürlich auch deutlich größere. Der größte Tight End in der NFL ist über 2 Meter groß, und da wäre er dann mit, ja, im Zweifelsfall 1,85 doch sehr, sehr klein gegen. Harte Arbeit und Disziplin bringt Dennis Hernandez seinen Söhnen bei, und das Ganze eben nicht nur auf dem Sportplatz, sondern eben auch im Alltag, in der Schule und grundsätzlich. Nach außen hin wirkt die Familie Hernandez also mehr oder weniger wie die perfekte Familie. Hinter der Fassade sieht's allerdings dann deutlich anders aus. Die Brüder haben Angst vor den Schlägen, vor den Wutausbrüchen und vor den Schikanen des Vaters. Gerade dann, ja, wenn der abends mal wieder betrunken aus der Kneipe kommt. Das passt also im Prinzip gar nicht zu dem, was Dennis Hernandez, DJ und Aaron tagsüber vermittelt. Alles wird im Prinzip mit Schlägen sanktioniert, schreibt DJ in seinem Buch. Für schlechte Trainingsleistungen hätte es Schläge gegeben, für mangelnde Konzentration hätte es Schläge gegeben, für schlechte Noten in der Schule seien sie verprügelt worden, Widerworte, respektloses, ungeschicktes Verhalten, eben auch immer mit Schlägen verbunden gewesen. Das Ganze eben nicht nur irgendwo in Oberkörper, sondern auch in Kopfbereich. Und das ist natürlich eine Geschichte, die später möglicherweise eben noch wichtig wird.
Also, sorry, wenn ich unterbreche, also Stichwort CTE dann quasi auch.
Ja.
Okay, ja, das dachte ich mir fast schon.
Da gehen wir gleich noch sehr, sehr genau drauf ein, einfach weil das in diesem Fall auch eine Rolle spielt. Absolut.
Aber wir halten fest, auch eine Sache, die wir in dem Jennifer Pan-Fall beispielsweise hatten, einfach ein Kind, das lernt, in diesem Fall, ich gelte nur was, wenn ich Leistung bringe. Wenn ich dem Ideal meines Vaters in diesem Fall genüge, dann bin ich was wert. Und wenn nicht, dann gibt es halt Schläge, dann wird sanktioniert meine vermeintliche Schwäche. Also da auch wieder dann vielleicht der Punkt, würde so jemand sich outen bei oder also quasi etwas, was von dem Vater wahrscheinlich als Schwäche begriffen werden könnte, öffentlich zugeben, vermutlich eher nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Der Wahrheit entspricht oder nicht, das können wir natürlich so nicht sagen. Im Nachhinein haben sich mehrere Highschool-Trainer von Aaron Hernandez zu Wort gemeldet. Die haben dann eben gesagt, er sei immer mal wieder mit einem blauen Auge zum Training gekommen. Konflikte mit dem Vater und den Coaches sind eben auch keine Seltenheit gewesen. Also es könnte stimmen, es muss aber nicht. Wie gesagt, das Ganze ist eine subjektive Schilderung von DJ Hernandez. Das Ganze geht dann eben irgendwann so weit, dass DJ seinem Vater droht, die Behörden anzurufen und diese Misshandlungen zu melden. Dennis Hernandez soll das relativ kalt gelassen haben, schreibt DJ in seinem Buch. Der Vater soll gesagt haben, ja, dann ruft er halt an, aber sobald du aufgelegt hast, dann werde ich euch noch härter schlagen, als ihr jemals geschlagen worden seid. Die werden mich von euch runterzerren müssen, nachdem sie die Tür aufgebrochen haben. Also, das ist ein Zitat wohlgemerkt aus diesem Buch und also wenn das der Wahrheit entspricht, dann finde ich das ganz, ganz heftig und extrem.
Ja, das scheint einfach ein sehr, sehr liebloser Haushalt gewesen zu sein, ne? Also das ist keine Art und Weise, wie man als Elternteil oder als Vater mit seinen Kindern oder als Mann generell mit irgendwem umgehen sollte. Das ist einfach nur abartig.
Ja, das klingt wie so eine schlechte spartanische Kindheitsausbildung, irgendwie so zum Krieger, weißt du? Und ganz
das ist fürchterlich.
Ja, total schrecklich. Also kann man einfach so stehen lassen. Ja. Erinnert mich ein Stück weit an die Menendez-Brüder tatsächlich ein bisschen bisher.
Ja, die Parallele, die drängt sich auf, sorry.
Mach mal.
Ich sagte nur, die Parallele zu den Menendez-Brüdern, die Daniel reingeschmissen hat, die drängt sich so ein bisschen auf, so ja, so am Rande, ne? So der sehr, sehr impulsive, herrschsüchtige Vater, die Schläge, also das, ja. Interessant, dass du es nennst, weil da ist ja auch immer Bewegung im Fall, da kommen wir demnächst auch nochmal zu.
Bei der Polizei ist Dennis Hernandez jedenfalls kein Unbekannter. Mehrere US-Medien sagen, er soll 1977 an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein. Haupttäter soll der Onkel von seinem damaligen besten Kumpel gewesen sein. Der war halt eben dafür bekannt, dass er regelmäßig überall in der Region eingebrochen ist. Bei diesem besagten Raubüberfall soll ein Polizist erschossen worden sein, der ja die Einbrecher verfolgt hat. Laut US-Medien soll auch Dennis Hernandez, sein Bruder und eben besagter bester Kumpel dabei gewesen sein. Das hat die Polizei diesem Trio allerdings nie nachweisen können. Im Januar 2006 stirbt Vater Dennis Hernandez dann bei einer Routineoperation, hatte einen Leistenbruch, hat sich deshalb unters Messer gelegt und nach diesem Eingriff erleidet er einen toxischen Schock aufgrund einer bakteriellen Infektion. Er ist zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt, fällt ins Koma und stirbt dann eben am 6. Januar 2006. Bei der Beerdigung sind deutlich mehr als 1000 Menschen mit dabei, um ihm letzten Endes die letzte Ehre zu erweisen. Einige Menschen kennt Aaron, die meisten hat er allerdings noch nie gesehen. Geweint habe er nicht bei der Beerdigung, heißt es dann eben später. Das sagen mehrere Trauergäste über Aaron, die begründen das möglicherweise eben mit seiner Einstellung. Zu weinen bedeutet Schwäche zu zeigen und diese Schwäche hätte ihm der Vater sprichwörtlich rausgeprügelt. Also auch hier wieder wahnsinnig bezeichnend. Aaron Hernandez schwört sich an diesem Tag, dass er das Grab seines Vaters erst dann wieder besuchen will, wenn er es in die NFL geschafft hat, wenn er einen Super Bowl-Titel gewonnen hat. Mhm. Als der Vater beerdigt wird, ist Aaron Hernandez 16 Jahre alt, steht kurz vorm Wechsel aufs College und ja, zu seinem Vater hat er immer aufgeschaut, also auch wenn Dennis Hernandez seine Söhne immer wieder verprügelt hat und auf dem Sportplatz geknechtet hat, bis sie, ja, kurz vorm Zusammenbrechen sind. Das Training seines Vaters, das hat sich dann irgendwo aber auch bemerkbar gemacht. Aaron Hernandez ist deutlich stärker, deutlich robuster, deutlich athletischer als all seine Mitspieler und Gegenspieler im Highschool-Football und wenn es eben drauf ankommt, dann bekommt er den Ball und das bringt dann eben meistens auch den Erfolg. Im gesamten Bundesstaat gehört er mittlerweile zu den besten Footballspielern an der Highschool und das, obwohl er 2006 ja noch nicht mal im letzten Highschool-Jahr ist. Mittlerweile sind Recruiter aus dem kompletten Bundesstaat auf ihn aufmerksam geworden, beobachten seinen Werdegang. Er kann sich also im Prinzip aussuchen, auf welches College er geht. Und das eben in mehr als einem Jahr wohlgemerkt. Angebote für ein Stipendium hat er jetzt schon mehrere. Sein Bruder geht schon aufs College. Der ist Quarterback der University of Connecticut. Also eben an dem College, wo auch Vater Dennis Hernandez gespielt hat. Und wo der eben zur lebenden Legende geworden ist. Genau da will Aaron auch hin. Er träumt letzten Endes so ein bisschen davon, irgendwann mal mit seinem Bruder in einem Team zu spielen. Er als Receiver oder Tight End, der die Pässe dann eben von seinem Bruder fängt. Finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte irgendwie. Und genau dafür arbeitet Aaron Hernandez jetzt noch härter, schreibt DJ.
Ja, krasse, krasse Geschichte auf jeden Fall. Und also ich finde es jetzt vom sportlichen Aspekt her natürlich mega beeindruckend, sowas zu hören, ne? Das ist natürlich echt ein absoluter Traum. Und man kann sich das gut vorstellen. Was mir aufgefallen ist, ich gucke mir parallel noch Bilder von ihm an und er war ja doch recht stark tätowiert. Und das passt nicht so zu dieser Erziehung, die er genossen hat, weil die ja doch sehr diszipliniert war. Und deswegen ist das für mich auch vielleicht so ein kleiner Schlüsselmoment gewesen in seinem Leben, dass der Vater gestorben ist, als ob er sozusagen dann angefangen hätte, sich tätowieren zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es Bilder von ihm gibt vor 2006. Gut, mit 16 wird er wahrscheinlich eh nicht viele Tattoos gehabt haben, aber mal so grundsätzlich ist möglicherweise seine Tattoo-Landschaft vielleicht auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Zeichen seines Lebens oder sowas.
Das kam halt später alles, als er auf dem College gewesen ist. Vorher natürlich überhaupt gar keine Tattoos und während der College-Zeit, wo er einfach völlig ausgerastet ist regelmäßig, da hat er sich dann immer mehr tätowieren lassen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also Aaron Hernandez, muss man tatsächlich sagen, ist ein Mann der Extreme gewesen. Absolut. Ja. Um eben dieses Ziel, diesen Traum zu erreichen, mit seinem Bruder zusammenzuspielen, arbeitet er jetzt eben noch härter, noch intensiver. Hat die Trauer immer so ein bisschen in sich reingefressen, mit niemandem drüber gesprochen, zieht sich also da innerlich zurück und trainiert einfach wie ein Irrer. Wie er das, also wie DJ das letzten Endes mitbekommen hat, das ist nicht ganz so klar. DJ ist, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt halt schon am College, mittlerweile zu Hause ausgezogen. Seine Mutter, sein Bruder, die sieht er relativ selten zu diesem Zeitpunkt. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass immer mehr Recruiter auf Aaron Hernandez aufmerksam werden und er sagt zwar der University of Connecticut zu, ganz einfach, weil er eben in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Dann kriegt er allerdings ein Angebot aus dem Südosten der USA. Die University of Florida, die will ihn unbedingt haben und lässt ihn dann letzten Endes im Frühjahr 2006 einfliegen. Das Ganze in einem riesigen Footballstadion mit Footballtraditionen, mit fast schon fanatischen Fans, mit einem Vollstipendium. Das sind also so die Dinge, mit denen die Universität den 16-Jährigen beeindrucken will. Das Team, die Florida Gators, haben eins der größten Stadien im College Football. Normalerweise passen da knapp 88.000 Zuschauer rein, müsste ein bisschen mehr sein. Bei besonderen Spielen sind es allerdings dann eben auch schon regelmäßig 90.000 Tickets, die da verkauft werden.
Abgefahren.
Und in diesem Jahr,
Das ist super witzig.
ja, total.
Das ist super witzig, dass es die Florida Gators sind, denn du weißt es nicht. Daniel und ich wollten vorgestern einen Fall aufnehmen, da musste ich dann kurzfristig passen. Und da hätten die am Rande auch eine Rolle gespielt. Interessant. Lustige kleine Connection, die ist jetzt gerade
Oh,
aufgekommen.
jetzt bin ich mal gespannt. Da freue ich mich umso mehr auf die
Ja,
Folge.
die kriegst du dann nächste Woche. Ja.
In diesem Jahr sind die Florida Gators einfach wahnsinnig gut drauf. Am Ende des Jahres gewinnen sie eben nicht nur die Conference, sondern werden auch National Champ und sind damit eben das beste Footballteam im Land. Zu diesem Team gehören tatsächlich auch mehrere Spieler, die dann später auch den Sprung in die NFL geschafft haben, unter anderem Brandon Spikes, Andrew Cartwell ist mit dabei, Marcus Gilbert, Jermaine Cunningham. Das sind unter anderem eben, also Spikes und Cunningham sind Spieler, die im gleichen Draft von New England gedraftet worden sind wie Hernandez, also die kannte er da letzten Endes schon. Head Coach der Florida Gators ist ein gewisser Urban Meyer. Auch der wird später dann Head Coach in der NFL. Meyer steht auf Disziplin, auf harte Arbeit. Also es ist im Prinzip genau das, was Aaron Hernandez immer wieder von seinem Vater vermittelt bekommen hat. Wie hart letzten Endes das Training der Gators ist, das wird in einer Netflix-Doku sehr, sehr deutlich. Untold heißt das Ding, Swamp Kings. Kann ich auch nur sehr empfehlen. The Swamp, das vielleicht zur Erklärung ist, das Stadion der Florida Gators. Aarons Umfeld ist jetzt nicht sonderlich glücklich damit, dass er eben diesen inoffiziellen Besuch in Florida macht, einfach weil er eben schon der University of Connecticut zugesagt hat. Normalerweise ist diese Entscheidung dann eben auch endgültig. Du fängst also nicht nochmal an, das Ganze in Frage zu stellen. Du trittst dann eben dein Studium zumindest mal da an. Dass College-Spieler eben im Laufe des Studiums wechseln, das ist keine Seltenheit, aber wenn du irgendwo committed hast, dann nimmst du das in der Regel nicht zurück und sagst dann irgendwo anders zu. Also das ist eher ungewöhnlich. Bruder DJ Hernandez besteht also letzten Endes drauf, dass Aaron vorher dem Football-Trainer der UConn Bescheid sagt, dass er eben da zum Besuch hinfährt und dass er da eben auch seinen Jugendtrainer mit nach Florida nimmt.
Ganz kurze Frage zu DJ, entschuldige bitte. Hat er auch ein Stipendium bekommen?
Ja, ja.
Okay.
Aaron Hernandez stimmt also mehr oder weniger widerwillig zu. Den Anruf bei seinem künftigen Coach macht er allerdings nicht. So. Außerdem besteht DJ drauf, dass Aaron eben während des Trips nichts zu seiner Zukunft sagt und schon gar nicht das Commitment ändert. Da sehen wir letzten Endes, dass er seinen kleinen Bruder ganz offensichtlich schon ein bisschen kennt und eben befürchtet, dass sich Aaron von den Gators möglicherweise beeindrucken lässt. Die zeigen dem 16-Jährigen eben das Stadion, erzählen ihm, wie die Fans vor den Heimspielen, ja, mehr oder weniger stundenlang vorher schon das Stadion belagern, um Spieler zu fotografieren, wenn die aus dem Bus steigen, kurz mit denen abzuklatschen, sich vielleicht sogar kurz mit denen zu unterhalten. Also alles das ist für Aaron Hernandez wahnsinnig aufregend. Und im ersten Gespräch mit Coach Urban Meyer und dem Trainerstab ändert Aaron Hernandez tatsächlich das Commitment, ohne vorher irgendwem Bescheid zu sagen. Also das ist außergewöhnlich. Das geht natürlich dann eben auch durch die Medien, als Aaron Hernandez seinen Bruder DJ anruft, um ihm letzten Endes diese Neuigkeit zu erzählen, wird DJ schon gleichzeitig von seinem Trainer angerufen. Da liegen also maximal 1-2 Stunden zwischen. Der Trainer hatte aus den Medien erfahren, dass Hernandez jetzt eben nicht zur UConn geht, sondern nach Florida. Und der ist natürlich stinksauer.
Ich finde das, wenn ich da kurz nochmal einhaken dürfte, total klar abgefahren, dass wir hier von, also klar, wir haben schon mal drüber gesprochen, so dieses gesamte Sportding ist in den USA anders als bei uns. Aber dass ein 16-Jähriger so krass gefeiert wird, also Lamine Yamal-mäßig und aber eigentlich reden wir hier von einem Stipendium und gleichzeitig geht es aber durch die Medien, ja, dass direkt so ein Bruch des Commitments irgendwie eingegangen wurde. Finde ich verrückt.
Ich wollte nur sagen, College Football ist ein unheimlich großer Markt in Amerika. Das wird im Fernsehen übertragen, das interessiert die Menschen. Das ist quasi eine kleine Stufe unter der NFL zu sehen. College Basketball genauso. Aber das ist nicht so wie bei uns erste, zweite Liga von der Aufmerksamkeit her, sondern das ist so erste Liga B quasi, weil da eben die Talente von morgen heranwachsen. Das ist ein riesiger Markt. Das hat man ja allein schon daran, oder kann man alleine daran bemessen, was so renommierte Universitäten eben für Stadien haben. Ne? Mike hat es gerade gesagt, das ist einfach eine Universität mit einem 90.000 Leute fassenden Stadion. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich absolut geisteskrank.
Fun Fact dazu vielleicht. Wir sind letztes Jahr in den Staaten gewesen, haben uns da die Penn State angeschaut, halt so eine kleine Footballreise, ne? 3 Wochen da gewesen, mehrere Spiele gesehen, unter anderem eben auch ein College-Spiel. Und Penn State, also die University of Pennsylvania, die hat ein Stadion, das ist das Beaver Stadium. An dem Abend, wo wir da gewesen sind, waren mehr als 110.000 Menschen da. Das ist alle in weiß gekleidet. Das war also unfassbar, unfassbar.
Wahnsinn.
Habe ich so noch nicht erlebt und ist am Ende des Tages auch geiler gewesen als die NFL-Spiele, die wir gesehen haben. Da diskutiere ich gar nicht. Das ist so krass gewesen. Also letzten Endes, Football am College hat einen Stellenwert, den man sich so hier einfach überhaupt gar nicht vorstellen kann. Wichtig ist mir gerade noch eben kurz zu betonen, dass die Entscheidung von Aaron das Verhältnis zwischen DJ und seinem Trainer nicht nachhaltig beeinflusst. Ganz einfach, weil beide sagen, naja, also da kannst du halt nichts machen. Das ist halt Aaron. Und ja, Aaron ist ganz offensichtlich die Tragweite seiner Entscheidung überhaupt nicht klar. Nach dem Treffen ist er noch nicht mal wieder im Hotel. Da wird er eben schon von Lokalreportern angerufen, wird auf dem Campus erkannt, wird von Leuten angesprochen, dass er eben gerade committed hat. Und ja, wie gesagt, also das alles noch auf dem Weg zurück ins Hotel, das ist schon krass. Um hier nochmal eben einmal die Dimensionen klar zu machen. Es ist damit natürlich auch endgültig klar, statt zu seinem Bruder an die University of Connecticut zu gehen, spielt Aaron Hernandez also für das Top-Team der Florida Gators. Da gibt's jetzt allerdings ein kleines Problem. Coach Meyer will den Ausnahme-Footballer halt eben schon zur neuen Saison haben. Aaron Hernandez hat den Highschool-Abschluss eben noch nicht ansatzweise in der Tasche. Schulischen Leistungen haben nach dem Tod des Vaters deutlich nachgelassen. Die Noten sind spürbar abgesagt. Das ist aber für Coach Meyer überhaupt gar kein Problem. Er fliegt halt einfach nach Connecticut, trifft sich da mit den Verantwortlichen der Bristol Central High School und setzt dann eben durch, dass Aaron Hernandez nicht nur sein Abschlusszeugnis ganz sicher bekommt, sondern dass er eben auch ein Semester früher fertig ist und die Highschool eben schon im Dezember 2006 verlassen kann.
Fabian, wäre das bei uns auch so gewesen, hör mal, da hätten wir uns den ganzen Spaß mit dem Abi sparen können, ne?
Das ist halt auch wieder geisteskrank, da siehst du auch, was das für einen Stellenwert und hat und was da für eine Macht und Geld halt hintersteckt, ne? Dass da der Trainer XY von irgendeiner Universität angeflogen kommt auf deine Highschool und sagt, nee, gib dir mal den Abschluss, wir brauchen den, ne? Das ist
Das
geisteskrank.
klingt schon fast bedrohlich so. Nein, sie haben sich vertan. Er hat eine Eins am Zeugnis.
Es wird noch schlimmer, das garantiere ich euch. Der Schulleiter dieser Highschool ist natürlich nicht so richtig begeistert davon. Er gibt halt eben zu bedenken, dass Hernandez sich da gerade eben in einer wahnsinnig schwierigen Situation persönlich befindet, dass er nach dem Tod seines Vaters ja irgendwie orientierungslos wirkt. Und der Schulleiter ist außerdem der Meinung, dass eben der 16-Jährige noch überhaupt gar nicht reif, noch nicht lernstark genug ist, um dann mit Anfang 17 schon aufs College zu gehen. Für Head Coach Urban Meyer ist das alles überhaupt gar kein Problem. Der hat auf alle Bedenken irgendwie eine Antwort. Der sagt, ja, also wir haben hier College-Programme, wir haben Mentorsysteme und grundsätzlich macht der halt einfach den Eindruck, dass ein Nein überhaupt gar nicht akzeptabel ist. Und das Ganze geht dann eben so lange, dass der Schulleiter irgendwann nachgibt und die Weichen dafür stellt, dass Aaron Hernandez frühzeitig auf die University of Florida wechseln kann. Für Aaron Hernandez wird damit also logischerweise zum ersten Mal klar, wenn er auf dem Footballfeld Topleistungen bringt, dann gelten für ihn einfach andere Regeln. Er weiß halt jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Er trainiert also noch härter, noch intensiver und dadurch wird er eben im letzten Highschool-Jahr zum besten Footballspieler in ganz Connecticut, also im gesamten Bundesstaat gewählt. Für die Footballfans unter uns vielleicht 1800 Receiving Yards, 24 Touchdowns. Das sind Allzeitrekorde in Connecticut, die übrigens bis heute nicht gebrochen sind. Vielleicht einfach mal kurz zum Vergleich. Das ist so, als wenn du in der Fußball-Bundesliga mehr als 40 Tore in einer Saison machst. Also wirklich ganz, ganz krass. Dass er sich eben jetzt nur noch aufs Footballspielen konzentriert, hat aber eben auch zur Folge, dass seine schulischen Leistungen noch weiter in den Keller gehen. Aber das ist dann eben am Ende des Tages auch egal, weil er hat ja seinen Abschluss sicher in der Tasche. Im September 2006 trifft er eine Entscheidung, die sein Leben ja, nachhaltig beeinflussen wird. Seine Cousine Tonja taucht nach dem Training bei ihm an der Highschool auf. Sie erzählt ihm, dass Aarons Mutter, wir hatten ja drüber gesprochen, das Verhältnis der beiden war eh nie das Beste, aber diese Mutter soll dann eben eine Affäre mit Tonjas Mann haben. Für Aaron Hernandez bricht damit natürlich irgendwie eine Welt zusammen, ne? Also das Verhältnis mit der Mutter immer schwierig gewesen. Gerade jetzt, wo der Vater tot ist, gibt es eben immer, immer mehr Streit zu Hause. Und dass seine Mutter seinen Vater jetzt also nach nicht mal einem Jahr ersetzt haben soll, das kann Aaron Hernandez überhaupt gar nicht nachvollziehen, beschimpft sie aufs Übelste und entscheidet dann eben, dass er ab sofort bei seiner Cousine Tonja leben will. Das ist relevant, weil deren Haus berüchtigt dafür ist, dass sich da eben zwielichtige Gestalten rumtreiben, Drogen, Bandenkriminalität. Ja, ist im Prinzip da an der Tagesordnung und genau da zieht Aaron Hernandez eben ein, kommt mit 16 Jahren in Kontakt mit Cannabis, mit wilden Partys, mit dem organisierten Verbrechen. Nach der Schule, nach dem Training trifft er sich eben zum Kiffen, zum Saufen mit irgendwelchen Kleinkriminellen und da lernt er eben zwei Männer kennen, die ihn begleiten werden im Laufe seines Lebens. Das eine ist Ernest Wallace, das andere ist Carlos Ortiz. Die Namen merken wir uns an dieser Stelle einfach mal. Die werden gute Freunde und ja, werden später auch noch mehrere krumme Dinger drehen. Es gibt noch einen anderen Mann, dessen Namen wir uns merken sollten. Das ist Alexander Bradley. Auch ein enger Vertrauter, der wird später sein Drogendealer. Und dieser Alexander Bradley wird uns später also auch nochmal begegnen. Trotz dieses wahnsinnig negativen Umfelds spielt Hernandez statistisch gesehen also die beste Saison seines Lebens und bringt absolute Höchstleistungen auf dem Feld. Das musst du so einfach auch erstmal hinkriegen. Kurz vor seinem Wechsel an die University of Florida erleidet Hernandez seine erste nachgewiesene Gehirnerschütterung. Sein Team, die Bristol Rams, liegen kurz vor Schluss mit 10 Punkten hinten. Ball muss also möglichst schnell übers Feld. Es müssen Punkte aufs Brett, um irgendwie noch eine Chance zu haben. Hernandez übersieht bei diesem Angriff allerdings den Verteidiger. Der kracht mit dem Helm voran in ihn rein. Heute wäre das ein Personal Foul, nennt sich Targeting. Ist seit 2008 verboten. Eben nach der Diskussion um die Gehirnerschütterung und um die Spätfolgen ist diese Regel 2018 nochmal verschärft worden. Wer also letzten Endes mit dem Helm voran in Gegenspieler reingeht, der wird ejected, der fliegt vom Platz. Damals ist es aber eben einfach an der Tagesordnung, dass Spieler so tackeln. Für besondere Hits, besonders hart, besonders unsauber, gibt es sogar häufig noch Beifall. Da lassen sich die Spieler dann eben von den Fans, von Mannschaftskollegen feiern. Das ist also damals so, ja, an der Tagesordnung.
Das war eine große Debatte damals im Sport generell. Das war eine Sammelklage von Wrestlern der WWF bzw. WWE und dann auch von Footballern der NFL tatsächlich, die diese ganze CTE, also diese Folgen von Gehirnerschütterung-Geschichte so aufs Tablett gebracht haben. Denn auch Wrestler leiden da sehr, sehr stark drunter. Boxer, klar. Häufig nicht durch die Kämpfe selber, sondern durch das jahrelange Sparring. Also die Kämpfe machen da im Prinzip gar nicht so viel aus. Das tritt dann häufig auch in Verbindung mit Dehydration auf. Also wenn es lange dauert und man dann noch häufig getroffen wird, das ist immer eine Scheißkombination. Und das hat lange gedauert, bis das dann irgendwie anerkannt wurde von den großen Ligen, also der NFL und halt der Wrestling Föderation, dass die Leute dann auch irgendwelche Reparationen bekommen haben. Da gibt es im Wrestling auch ein sehr, sehr düsteren Fall, Chris Benoit, auch ein Wrestler, den ich sehr gefeiert habe, als ich als Jugendlicher oder Kind noch Wrestling gesehen habe. Zu dem kommen wir in diesem Podcast auch noch. Und da werden wir wahrscheinlich ähnlich wie im Fall Aaron Hernandez, kann ich mir vorstellen, dann auch sehen, wie teuflisch die Kombination aus verschiedenen Gehirnerschütterungen und Steroiden dann auch sein kann, weil das beides eben Sachen sind, die den Charakter doch sehr stark verändern können.
Aaron Hernandez ist jedenfalls auf diese Kollision nicht vorbereitet. Er geht zu Boden, bleibt regungslos liegen, muss von zwei Trainern hochgezogen werden, vom Feld geführt werden. Die nehmen ihm dann direkt auch mal den Helm weg, um einfach sicherzustellen, dass er in diesem Spiel auf jeden Fall nicht mehr aufläuft. Und genau das hat Aaron Hernandez aber vor. Er ist der absolute Game Changer, er will immer gewinnen und versucht von daher über Mannschaftskameraden an irgendeinen Helm zu kommen. Er sagt dann, das ist nur ein kleiner Hit gewesen, alles in Ordnung. Und diese Situation beschreibt dann letzten Endes auch Bruder DJ, der ist von der Tribüne runtergekommen auf die Bank oder an die Seitenlinie, um einfach zu schauen, wie es Aaron geht. Aaron ist aber einfach nur stinksauer, dass er nicht weiterspielen darf, diskutiert erst noch mit den Trainern, hat aber dann eben auch keine Chance. Die sind der Meinung, nee, das ist es gewesen und das ist am Ende tatsächlich auch die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn die Bristol Rams das Spiel verlieren. Aber genau das ärgert Aaron dann einfach maßlos, ne? Aus seiner Sicht hat er sich nicht verletzt. Er hat sich keine Bänder gerissen, keine Knochen gebrochen. Er hat einfach in Anführungsstrichen nur einen Hit bekommen und ist dann nicht sofort wieder auf die Beine gekommen. Also für ihn ist das nichts, was es einfach rechtfertigen würde, den Rest des Spiels von der Seitenlinie zu erleben und schon gar nicht, wenn seine Mannschaft gerade hinten liegt. Sein Bruder besteht aber eben einfach auch darauf, dass er nach dem Zusammenprall, nach dieser Kollision im Krankenhaus untersucht wird. Das passiert dann letzten Endes auch und genau da diagnostizieren die Ärzte seine erste Gehirnerschütterung. Meinungen dazu?
Ja, also gut vom Team reagiert, ihn rauszunehmen, auch gut vom Bruder interveniert. Aus Erfahrung, so Gehirnerschütterung kriegst du ja im ersten Moment gar nicht so mit. Ich hatte auch ein, zweimal eine, also du bist dann halt noch im Moment, ne? Also ich kann diese Einstellung von ihm verstehen, dass er sagt, ich habe nichts gerissen, nichts gebrochen, ich will weitermachen. Ob es jetzt natürlich die erste Gehirnerschütterung war bei jemandem, der sein Leben lang Football spielt und der von seinem Vater auch regelmäßig verdroschen würde, das ist natürlich fragwürdig. Also zumindest die erste diagnostizierte ist es dann wahrscheinlich, ne?
Ich denke, auch Adrenalin war es in dem Moment. Der war natürlich on fire und wollte weiterspielen, ganz normal. Also wenn du halt mitten im Game bist. Und insbesondere, wenn du so ein harter Hund bist, sage ich mal, wie er, ne? Also natürlich war es der komplett richtige Schritt, ihn rauszuziehen, weil er das in dem Moment gar nicht selbst einschätzen konnte. Und es zeigt sich einmal mehr, dass sein großer Bruder DJ einfach ein guter großer Bruder war. Der hat mal wieder etwas Vernünftiges getan. Und ich meine auch ein Tattoo von ihm gesehen haben, wo was, wo Big Brother drauf stand. Also von daher wusste das Aaron scheinbar auch sehr zu schätzen.
Ja, ich wage einfach mal die These in den Raum zu stellen, dass wenn er sich für die Universität des Bruders entschieden hätte und
Yes.
an dessen Seite geblieben wäre und in dessen Einflussbereich geblieben wäre, dass manche Dinge dann anders gelaufen wären. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich entnehme dieser Situation, dass der Bruder auf jeden Fall das Beste für seinen kleinen Bruder im Auge hatte und das auch durchgesetzt hat. Und ich denke, da wären Dinge anders gelaufen, wenn er in seinem Leben präsenter
Absolut,
geblieben wäre.
absolut. Im Dezember 2006 kriegt Aaron dann auf jeden Fall den Zettel in die Hand gedrückt. Er hat den Abschluss an der Bristol Central High School damit in der Tasche. Kurz drauf zieht er nach Florida und erlebt da eben am 8. Januar 97, wie die an zwei gesetzten Florida Gators eben die Ohio State Buckeyes im Finale, ja, tatsächlich komplett vernichten. Das Endergebnis ist 41 zu 14 und dementsprechend frenetisch wird dann eben auch gefeiert. Also die Straßen in Florida sind voll mit Fans, die klettern da die Laternenmasten hoch, die stürmen die Häuserdächer hoch und feiern dann eben extrem ausgelassen den zweiten Meistertitel in der Geschichte der Florida Gators. Aaron Hernandez bekommt das im Alter von 17 Jahren mit und für ihn ist dann eben einfach auch klar, ja, genau das will ich auch. Ich will, dass man mich auch so feiert. Ich will, dass man wegen meinen Leistungen eben auch einen Grund hat zu feiern. Und dafür geht er dann eben stundenlang ins Gym, stemmt immer mehr Gewichte, lernt die Spielzüge seiner Mannschaft mehr oder weniger in Rekordzeit und macht dann eben auch mit dem Quarterback des Teams nach dem Training noch Sonderschichten. Dieser Quarterback ist ein gewisser Tim Tebow, der wird 2007 mit der Heisman Trophy ausgezeichnet. Die bekommt der beste Spieler, der wichtigste College-Spieler am Ende der Saison. Und diese Trophy bekommt er eben, obwohl die Florida Gators in der Saison 4 Niederlagen kassieren und die Playoffs verpassen. Also, das letzten Endes zeigt einfach, dass ein Quarterback ja eben auch richtig abreißen kann, wenn das Team eben nicht so performt. Tim Tebow ist damals der erste College-Spieler, der diese Auszeichnung schon in seinem zweiten Jahr bekommt. Backup ist ein gewisser Cam Newton gewesen, der, wollte ich gerade
Ah, den
sagen,
kenne
dürfte auch
sogar ich,
bekannt
ja.
sein, auch wenn man jetzt nicht so footballaffin ist. Der ist 2009 dann gewechselt, ist 2010 auch Heisman-Trophy-Sieger geworden, hat es dann später auch in die NFL geschafft, ist 2015 dann tatsächlich sogar zum besten Spieler in der National Football League gewählt worden und hat mit den Carolina Panthers im Super Bowl gestanden. Dass das Super Bowl Endspiel oder das Spiel um den Super Bowl dann verloren gegangen ist gegen die Denver Broncos, das mal, ja, na, aber einfach nur mal, um zu zeigen, was für ein Kaliber dieser Tim Tebow gewesen ist. Am College jedenfalls, da hat er echt alles in Grund und Boden gespielt. Und dieser Tim Tebow ist eben der Quarterback von Aaron Hernandez.
Was mich mal kurz interessieren würde, weiß nicht, ob du das weißt, aber wie hoch ist denn so die Quote oder die Wahrscheinlichkeit, aus dem College Football dann wirklich in die NFL zu kommen? Also für mich klingt das ja so, als sei der
Nicht
Weg quasi
zwingend.
geebnet.
Also im Draft hast du, ich sag mal, 210, 200. Es kommt immer so, das Draft-Prinzip ist so ein bisschen komplizierter. Da gibt es sogenannte Compensatory Picks. Die bekommen Teams halt eben, wenn irgendwie gestandene Spieler die Karriere beendet haben, so als Kompensation im Prinzip, wie der Name schon sagt. Von daher ist nie wirklich festgelegt, wie viele Spieler überhaupt insgesamt ausgewählt werden dürfen, aber in der Regel liegst du da so bei 210 bis maximal, ich glaube, dass das Höchste ist 230, 235 gewesen, jedenfalls so in der Super Bowl-Ära. Früher sind sogar pro Jahr, genau.
Also pro
Also
Jahr, aber das ist ja auch abgefahren, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, dass es halt quasi eine feste Zahl an Spielern gibt, die rekrutiert werden können, weil beim Fußball ist es ja nicht so.
du hast halt die Möglichkeit hinterher.
Also da hast du ja im Prinzip, natürlich hast du Talente und das ist klar, also nicht jede Mannschaft hat da unendlich viele Kapazitäten und so, aber ich wüsste nicht, dass es da irgendwie so eine festgelegte Menge gäbe oder
Also
sowas.
in Amerika zum Beispiel, in der Major League Soccer, da läuft das ähnlich. Also das System, das Fußballsystem in Amerika ist angelehnt an das Footballsystem. Also da sind die Colleges und Universitäten auch quasi die Zulieferer für die MLS und da gibt es auch dieses Draft-System. Also das ist natürlich bei uns nicht so, weil wir einfach eine ganz andere Struktur haben durchs Vereinswesen und so, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber in Amerika, wo das halt so fehlt, da wird das eben durch diese Zulieferer, Kette, Schule,
Du hast
Uni
halt die
so geregelt, ja.
Möglichkeit, auch wenn du nicht gedraftet wirst, in der NFL zu landen, dann bist du sogenannter Undrafted Free Agent. Ja, dann bekommst du halt einfach nur einen kleineren Vertrag und kriegst quasi kaum Geld, während die Spieler, die als erstes gedraftet werden, Sam Bradford beispielsweise ist 2010 als erstes gedraftet worden, der hat einen Vertrag von mehr als 40 Millionen unterschrieben, also der ist halt auf Schlag steinreich gewesen. Ja, da gehen wir gleich aber nochmal ein kleines bisschen genauer drauf ein, was Aaron Hernandez denn da bekommen hat, als er gedraftet worden ist. Machen wir erstmal
Kurze Frage
weiter,
noch ganz
ja.
kurz. Kurze Frage noch ganz kurz noch dazu, sorry. Kannst du denn auch gedraftet werden, ohne irgendwie im
Ja, klar,
Universitätsfootball
natürlich.
aktiv zu sein?
Du musst dich halt
Oder
für den Draft
das geht auch,
grundsätzlich
okay.
mal anmelden. Du hast die Möglichkeit, es gibt ein International Pathway Program, heißt das. Da kommen dann eben auch immer mal wieder deutsche Spieler in die NFL. Das ist quasi so dafür. Oder nicht nur Deutsche, sondern auch, du hast auch Spieler aus Österreich, die über dieses Programm in die NFL gekommen sind. Und ja, also die Möglichkeit besteht auch. Du musst dich halt aber erstmal irgendwie bemerkbar machen. Und das geht einfach am besten über einen Draft. Weil da viele Tests und Eignungsprüfungen und weiß der Geier was mit einhergehen und dann sehen die Scouts und Coaches einfach schon mal, was du kannst, beziehungsweise was du nicht kannst und wen man dann lieber draftet und wen man vielleicht doch besser nicht draftet. Genau. Damit sich Aaron Hernandez letzten Endes voll und ganz auf Football konzentrieren kann, weil das ist ja einfach der einzige Grund, warum er da überhaupt ist, sucht er sich seine Unterrichtsfächer eben auch genau danach aus. American Scandal, das ist ein Podcast aus den USA, meldet halt, dass er sich unter anderem für Theaterwissenschaft und Gartenbau eingeschrieben haben soll. Das sind so Studiengänge in den USA, da musst du halt im Prinzip eigentlich nur da sein. Also das Studium für ihn eher Nebensache. Einen Abschluss macht er aber letzten Endes auch in keinem seiner Fächer. Als Spieler der Florida Gators hat er auf jeden Fall schon mal ein verdammt gutes erstes Jahr. Seine Rookie-Season, da wird er behandelt wie ein Rockstar und dadurch verfällt er letzten Endes aber auch einfach wieder in alte Gewohnheiten. Feiert viel, raucht Gras, nimmt's ja auch nicht so ganz genau mit dem Gesetz. Nach 4 Monaten in Florida gibt es dann eben den ersten Zwischenfall in einer Bar in Gainesville. Da ist er mit ein paar Freunden, mit ein paar Mannschaftskollegen zum Feiern und wenn er halt feiern geht, dann so richtig. Auch wenn er dafür natürlich mit seinen mittlerweile 17 Jahren eigentlich noch zu jung ist. Alkohol dürfte er da also eigentlich noch gar nicht trinken. Head Coach Urban Meyer kennt seinen Neuzugang mittlerweile so ein kleines bisschen, weiß, dass der auch gerne mal Streit sucht. Gerade dann, wenn er auch mal was getrunken hat. Also bekommt dann letzten Endes Quarterback Tim Tebow die Aufgabe, auf Aaron Hernandez aufzupassen. Tebow ist knapp 1,5 Jahre älter als Hernandez. Im Gegensatz zu ihm ist Tebow aber strenggläubiger Christ und lebt abstinent. Also eigentlich derjenige, der da ein ganz gutes Auge drauf haben sollte. Das jedenfalls glaubt Coach Meyer, dass er da irgendwie einen positiven Einfluss auf Hernandez hat. Als Tebow dann letzten Endes seine Mannschaftskameraden zusammenruft und nach Hause fahren will, will Aaron Hernandez seine Drinks nicht bezahlen, einfach weil er Teil der Florida Gators ist und der amtierende National Champ im College Football. Der Manager der Bar besteht allerdings letzten Endes darauf, dass er seine Drinks bezahlt, vollkommen klar. Draußen vor der Bar eskaliert dann eben die Situation. Erst liefern die beiden sich ein Wortgefecht. Als Tebow dann die Rechnung für seinen Tight End zahlen will, holt Hernandez einfach aus und streckt den Barkeeper mit einem Schlag nieder. Der bleibt dann eben benommen am Boden liegen, blutet aus dem Ohr und liegt einfach daran, dass Hernandez ihn so hart getroffen hat, dass das Trommelfell durch ist. Security-Mitarbeiter reißen Hernandez dann eben hoch. Der reißt sich seinerseits los und flüchtet über den Bürgersteig, versteckt sich dann irgendwo und hat einfach Angst, verhaftet zu werden. Also auch da wieder ein klares Zeichen dafür, dass er erst handelt, bevor er über seine Konsequenzen nachdenkt. Thibaut sucht ihn letzten Endes, nachdem er sich beim Manager entschuldigt hat und findet ihn dann eben auch einfach. Spricht kurz mit ihm und ruft dann mitten in der Nacht Head Coach Urban Meyer an. Der ist natürlich wenig begeistert davon, aber das ist halt irgendwie auch nichts Neues für ihn. Das kommt immer mal wieder vor, dass sich Spieler der Florida Gators daneben benehmen. Aaron Hernandez, ja, ist 17 Jahre alt, kurz davor, seine erste Anzeige wegen Körperverletzung zu bekommen. Dazu kommt es dann letzten Endes aber nicht, weil Coach Urban Meyer einen ganz guten Draht zur Polizei in Florida hat. Und einen verdammt guten Anwalt an seiner Seite, der hat eben schon mehrere Florida Gators Spieler aus dem Sumpf gezogen, wenn man so will, um mal im Bilde zu bleiben. The Swamp, ihr wisst schon. Aaron Hernandez droht diese Anzeige. Ich habe es gesagt, das Team ist letzten Endes dafür berüchtigt, dass es immer wieder Probleme gibt. Und dieser Anwalt, der regelt das aber regelmäßig. Das geht sogar so weit, dass böse Zungen behaupten, dieser Anwalt sei der MVP der Florida Gators, also der wichtigste Mann im Team. Der unterhält sich dann letzten Endes mit dem Barchef und was da aber genau gesagt worden ist, was da getan wird, das ist nicht bekannt. Das Ergebnis ist dann letzten Endes allerdings, dass die Anzeige zurückgezogen wird und dieser Zwischenfall ja komplett klein gehalten wird. Öffentlich wird er jedenfalls erst Jahre später, als Aaron Hernandez ganz andere Probleme hat. Für den 17-Jährigen ist damit auf jeden Fall mal wieder klar, dass er machen kann, was er will, dass für ihn andere Regeln gelten, solange er eben wahnsinnig gute Leistungen abliefert. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ein Spiel für die Gators gemacht hat. Völlig klar. Normalerweise sollte man meinen, dass ein Spieler, der so eine großartige Zukunft vor sich hat, also spätestens dann jetzt erkannt hat, dass er an sich arbeiten muss, dass er irgendwie sein Verhalten ändern muss, aber eben nicht so Aaron Hernandez, ganz im Gegenteil. Im September 2007, da ist er dann mal wieder mit ein paar Mannschaftskollegen in Gainesville feiern. Die Saison hat gerade angefangen, also auch das ist eigentlich nicht gern gesehen. Bei den Florida Gators geht das ganz offensichtlich. Auf dem Parkplatz vor einer Bar kommt es dann eben zu einer Schießerei. Ein Mann wird am Arm verletzt, ein anderer wird am Kopf getroffen. Beide überleben den Angriff allerdings. Und mehrere Zeugen wollen Aaron Hernandez als den Schützen erkannt haben. Es gibt jetzt allerdings.
Krass übrigens, entschuldige, dass ich dir in die Parade fahre. Ich will nur sagen, krass, mit was für einem Auftreten der da durch die Gegend geht, obwohl er noch nichts geleistet hat,
Am
auch
College, ja.
tatsächlich, ne? Und wie er auch auf am College, ja, und wie er aufgrund dieser Vorschusslorbeeren, aber auch so, was er für
Ja.
da schon für einen
Ja,
Status
voll.
genießt, das ist schon heftig, ne?
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde es krass, dass er so Mario Basler-mäßig einfach die ganze Zeit feiert, trinken kann,
Schöner
offensichtlich auch hier und da schon mal
Vergleich.
Drogen nimmt, aber
Ja,
trotzdem
absolut, das
top
ist genau das,
performt.
ja.
Ne? Ja, aber ist auch, weißt du, also ich, so irgendwie Schnitt, Cristiano Ronaldo ackert wie ein Pferd, so damit er irgendwie sportliche Hochleistung bringen kann. Und der kann einfach
Ja.
so nebenbei machen, was er will, so gefühlt. Und das finde ich halt total verrückt.
Ja, es gibt jetzt allerdings widersprüchliche Zeugenaussagen. Der Anwalt des Teams kann dann eben auch diese Angelegenheit regeln und es kommt dann eben nicht zur Anklage. Sportlich läuft's ganz gut. Freshman Season, also die erste Saison am College, ist jetzt nicht so top, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Vier Niederlagen, keine Playoff-Teilnahme. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Dazu dann eben noch ein verlorenes Bowl-Game gegen die Michigan Wolverines. Ja, das ist jetzt nicht so der Burner aus seiner Sicht. Hernandez trainiert allerdings dann eben noch härter, noch länger, einfach angetrieben von den Bildern, die er 2007 da gesehen hat. Er will auch den Titel, er will einfach auch den Championship-Ring und will als Held der Florida Gators quasi in deren Geschichte eingehen. Und genau das schafft er dann aber eben auch ein Jahr später. Die Gators kassieren in der Saison eine Niederlage, ziehen damit in die Playoffs ein. Bei jedem Heimspiel sind mehr als 90.000 Zuschauer im Stadion. Bei einem Auswärtsspiel in Tennessee sind sogar mehr als 106.000. Also absolut krasse Verhältnisse. Vor so einer Kulisse spielt er dann eben schon. Die Gators reißen richtig ab. Die schießen den Gegner nach Lust und Laune vom Feld gegen die Georgia Bulldogs, ein Rivale der Florida Gators. Heißt es dann am Ende 49 zu 10 und Florida State schlagen sie mit 45 zu 15. Also das einfach, um mal kurz klar zu machen, was für Dimensionen das Ganze hat, wie stark die drauf gewesen sind, weil die beiden Teams einfach keine Laufkundschaft sind. Im SEC Championship Game, also das ist die Conference, schlagen sie das topgesetzte College-Team und stehen damit dann eben im National Championship Game. Das findet statt im NFL-Stadion in Miami. Da treffen sie eben auf die Oklahoma Sooners. 24-14 heißt es am Ende. Hernandez trägt auch ordentlich mit dazu bei. In seiner zweiten Saison ist er als Starter gesetzt, ist der Drittbeste in seinem Team, wenn es um Receiving Yards und um Touchdowns geht. Also eine wahnsinnig starke Saison, die er da einfach gespielt hat. Da setzt er dann eben nochmal einen drauf in der Saison danach, fängt die meisten Pässe, bringt es auf Platz 2 bei Receiving Yards und Touchdowns und das eben als Tight End, das muss man nochmal betonen. Also als wenn es um Receiving Yards geht, dann vergleichst du grundsätzlich Tight Ends mit Wide Receivern. Wide Receiver haben nur die Aufgabe, Bälle zu fangen. Und als Tight End bist du halt, ich hatte es gesagt, so eine Hybridposition. Es gibt halt eben auch mehrere Spielzüge, in denen du einfach nur blockst und wo du einfach keine Chance auf den Ball hast, einfach weil das Spielkonzept darauf ausgelegt ist. Und
Also man kann salopp sagen, er ist einfach verdammt gut.
ja, voll. Also der hat abgerissen wie die Sau. Und das bringt ihm eben am Ende des Jahres eben auch den Award für den besten Tight End im College Football. Hernandez ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt und damit eben deutlich jünger als die meisten anderen Spieler im vorletzten Jahr im College. Und er könnte halt theoretisch noch ein Jahr für die Gators spielen, meldet sich dann aber zum Draft 2010 an. Über die Hintergründe sprechen wir gleich vielleicht noch. Draft-System, müssen wir das erklären oder haben wir das so weit erklärt, dass das für jeden verständlich ist?
Ich denke,
Ich
das
glaube, das ist jetzt
ist
verstanden.
ja.
Okay, perfekt. Dass Aaron Hernandez also das College ein Jahr früher verlässt, das hat seine Gründe, liegt einfach nicht nur daran, dass er einen Titel geholt hat und jetzt eben auch bester Tight End der Liga ist und damit einfach schon mal ein Statement gesetzt hat. Seine Coaches machen sich nämlich auch Sorgen, dass seine Karriere einfach gefährdet ist, wenn er noch ein Jahr länger am College bleibt. Der feiert wahnsinnig gerne nach wie vor, sehr hart auch. Er trinkt, er kifft, teilweise eben so viel wie noch nie vorher und das teilweise eben auch vor den Spielen. Das ist auch den Trainern bekannt und im Jahr davor hat er einen Drogentest nicht bestanden, ist dafür ein Spiel gesperrt worden. Und jetzt ist es also so, dass man ihn ganz offensichtlich auf dem Kieker hat. Wenn er also noch mehr Drogentests nicht besteht, dann droht ihm möglicherweise eben sogar die Sperre für die komplette Saison. Und das würde seine Chance, gedraftet zu werden, natürlich deutlich senken, wenn nicht sogar komplett vernichten. Also auch wenn er ein Ausnahmespieler ist, dann also lieber jetzt in den Draft gehen, als noch ein Jahr zu bleiben und möglicherweise dann eben diese Saison aussetzen zu müssen, weil wegen Drogentest nicht bestanden.
Davon abgesehen, das ist es ja eigentlich auch das Wunschziel von ihm, ne?
Ja klar.
Das ist ja nicht so, ne? Das ist ja, also, wie soll man sagen? Aus seiner Perspektive, er studiert Theaterwissenschaften oder was war das noch?
Gartenbau.
Gartenkunde, ja, komm, also weißt du, es ist klar, wo es hingehen soll. Also dann lieber jetzt als morgen irgendwie
Ja.
sowas, ne?
Er ist also letzten Endes 20, als er sich für den Draft anmeldet. Analysten sehen in ihm einen möglichen Erstrundenpick. Ganz einfach, weil mehrere NFL-Teams in diesem Jahr tatsächlich Bedarf auf der Position haben. Hernandez ist, ich hatte es eingangs gesagt, so vielseitig wie kaum ein Tight End jemals vorher, blockt wahnsinnig gut, ist ein sicherer Passempfänger und eben auch für Trickspielzüge und Laufspielzüge wahnsinnig gut. Im Vorfeld des Drafts muss er allerdings zig Tests absolvieren, wenn es um die Football-spezifischen geht. Da ist er ohne Frage einer der Besten, aber eben bei den Tests, wo es um seine Persönlichkeit geht, da schneidet er einfach so schlecht ab, dass viele Teams der Meinung sind, dass wir den jetzt lieber mal auf die Blacklist packen. In Sachen
Also so
Sozial.
Persönlichkeitstest, also da
Ja,
wird direkt dazu
genau.
geguckt, was, da gibt es auch eine Story aus dem Fußball, da gibt es Arsène Wenger, der war irgendwie 1000 Jahre lang Trainer bei Arsenal London und der hat seine Spieler auch immer so einen Persönlichkeitstest unterzogen und in Bezug auf deren Selbstbild und deren Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Und das ist eben so eine Skala, die von 1 bis 10 geht. Also 10 ist dann so, du vertraust sehr in dich selbst. Und es gibt einen dänischen Spieler, Niklas Bendtner, das ist wohl der einzige Spieler, der quasi eine 11 erzielt hat. Also der so
Was?
von sich selbst überzeugt war wie niemand anders, der ja eine recht mäßige Karriere gemacht hat, aber als einziger diese Skala gesprengt hat, hat Wenger mal erzählt, dass der quasi bei einer 11 gelandet ist. Also so. Das Maximum an Selbstverliebtheit, mehr geht quasi nicht, ne? Also
Aber ist doch crazy. Ich hätte gedacht, Zlatan Ibrahimovic hätte irgendwie
ja, der hat bei,
15 oder
der
so.
hat nie bei Arsenal gespielt, deswegen musste er diesen Test nie machen.
Deswegen, okay.
Aber
Ja.
aufgrund dessen haben dann auch einige Vereine von der Verpflichtung oder vom Interesse Abstand genommen, weil man einfach gesagt hat, boah, jemand mit so einem Ego, vielleicht in einem Mannschaftssport nicht so geil, ne? Also naja, diese Tests, das ist schon, das kann dir schon einiges verbauen.
Ja, und dieses Skalensystem wird da eben auch angewendet. Es ist so, dass da eben von 1 bis 10 bewertet wird und in Sachen Sozialkompetenz bekommt er eben die 1 von 10. Also ein absoluter Albtraum für einen Spieler seiner Klasse. Dementsprechend, ja, wie gesagt, sagen viele Teams, boah, damit können wir jetzt überhaupt gar nichts anfangen. New England Patriots sind so ein bisschen dafür bekannt, dass sie eben auch mit schwierigen Spielern fertig werden. Das ist so der Ruf, der ihnen damals vorauseilt, und von daher ist es nicht verwunderlich, dass Aaron Hernandez am Ende Patriot wird. Die NFL-Teams wissen zwar nichts von den Schlägereien und von den Schießereien, dass er ein Drogenproblem hat, ist allerdings bekannt. So, Hernandez geht damit relativ offen um, gibt halt zu, dass er Gras geraucht hat, betont aber eben auch, dass er mittlerweile clean ist und dass er damit nichts mehr zu tun haben will. Das allerdings kaufen ihm viele Scouts und viele Trainer offensichtlich aber einfach nicht ab. Und das auch aus gutem Grund. Das bedeutet dann letzten Endes eben auch, dass das Gesicht des besten Tight Ends im College Football länger und länger wird, je länger der NFL Draft dauert. Der hatte gehofft, am ersten Tag schon gedraftet zu werden, einen Mega-Vertrag unterschreiben zu können und dann eben mit seiner Jugendfreundin in ein Luxushaus ziehen zu können. Hernandez erlebt diesen Draft im Apartment seines Bruders DJ. Da haben sich eben Familie und Freunde versammelt, warten darauf, dass der Name Aaron Hernandez fällt. Mutter Terry ist nicht dabei. Ich hatte es ja gesagt, die ist bei vielen wichtigen Ereignissen in seinem Leben nicht zugegen gewesen. Ursprünglich hatte Terry Hernandez zu sich eingeladen, hat die Veranstaltung dann allerdings abgesagt. Der Grund ist ganz einfach, dass Aaron ziemlich unmissverständlich mitgeteilt haben muss, dass er eben nicht kommen würde, wenn der Freund oder mittlerweile der Ex-Mann seiner Cousine Tonya eben auch bei dieser Watch-Party dabei wäre. Also wird die Veranstaltung zu DJ verlegt. So, der Draft damals findet zum ersten Mal an 3 Tagen statt. Vorher sind es immer 2 gewesen und damals findet die erste Runde am ersten Tag statt. Das ist auch heute noch so. Die Runden 2 und 3 werden an Tag 2 durchgeführt und die Runden 4 bis 7 dann eben am dritten Tag. Wie gesagt, es ist heute ein kleines bisschen anders. Am ersten Tag ist das Hernandez-Lager ja noch relativ entspannt. Aaron sei nicht davon ausgegangen, dass er gleich in der ersten Runde gepickt wird, schreibt DJ in seinem Buch. Aber davon gehen sie halt eben spätestens am zweiten Tag aus. Also Zweit- oder Drittrunden-Pick sollte schon drin sein. Der zweite Draft-Tag geht vorbei. Der Name Hernandez fällt nicht und damit macht sich dann eben einfach auch Unsicherheit breit, ne? War die Entscheidung jetzt, sich zum Draft anzumelden, überhaupt die richtige? Liegt's möglicherweise am Drogenkonsum oder an den miesen Testergebnissen oder ist da einfach noch was anderes? Das kann die Familie und das können die Freunde an diesem Tag eben nicht so richtig beantworten. In den Werbepausen versucht DJ einfach mal mit Aaron zu sprechen, ist sich halt sicher, dass es am Lebensstil liegt, der ihn da so weit zurückgeworfen hat. Aaron ist für solche Gespräche, für solche Themen aber überhaupt nicht empfänglich. Und das letzten Endes zeigt ja auch einfach, wie er das alles ausblenden kann. DJ beschreibt die Situation als schmerzhaft und als enttäuschend. Am dritten Tag sei er ein reines Nervenbündel gewesen. Dann allerdings fällt doch der Name Aaron Hernandez. Allerdings müssen Familie und Freunde bis zur vierten Runde warten, ne? Das ist natürlich ganz, ganz krass, wenn man sich anschaut, dass er ursprünglich mal als First-Round-Pick gehandelt worden ist. 5 Tight-Ends und 6 ehemalige Teamkollegen gehen sogar eher vom Board als Hernandez. Der unterschreibt dann einen Vertrag bei den New England Patriots im Wert von immerhin noch 2,3 Millionen Euro. Zum Vergleich allerdings einfach mal Jermaine Gresham, der ist damals als einziger Tight End in der ersten Runde gedraftet worden. Der hat mehr als 14 Millionen Euro, also Dollar gekriegt. Fun Fact vielleicht noch. Ja, absolut. Fun Fact vielleicht noch für alle eure Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Kurz nach dem Draft fliegt DJ Hernandez dann eben zurück nach Österreich. Er ist da Quarterback und Trainer bei den Corinthian Black Lions, spielen in der ersten Liga, also Corinthian Kärnten. Aaron Hernandez feiert mittlerweile allerdings ja, dass er seinen Kindheitstraum tatsächlich wahr werden lässt. Er ist jetzt halt Football-Profi, spielt nächste Saison in der besten Football-Liga der Welt, darf dann außerdem noch für sein Lieblingsteam auflaufen, ist in der Schule damals schon im Patriots-Trikot durch die Gegend gerannt und hat eben die Spiele der Mannschaft mitverfolgt. Und Bristol, Connecticut, da liegen keine 200 Kilometer mit dem Auto zwischen, also das ist eine Strecke, die er dann regelmäßig zurücklegt. Unter anderem eben auch, um sich dann wieder regelmäßig mit seinen Freunden und Bekannten zu treffen, die er bei seiner Cousine Tonja kennengelernt hatte. Und damit beginnen dann letzten Endes noch viel, viel größere Probleme. Ja, die Karriere von Aaron Hernandez beginnt einfach so, wie man es tatsächlich fast erwarten konnte. Erste Saison wird er gleich Stammspieler, fängt 45 Pässe für mehr als 560 Yards, heißt also unterm Strich, jeder Passspielzug, der über Aaron Hernandez geht, bringt mehr als 12 Yards. Ich hatte ja vorhin gesagt, 10 Yards brauchst du, um ein neues First Down, also einen neuen ersten Versuch zu holen. Das ist schon verdammt beeindruckend. Dazu kommen dann eben 6 Touchdowns und am 15. Spieltag wird er zum besten Rookie des Spieltags gewählt. Schnell ist also relativ klar, zusammen mit Rob Gronkowski, auch ein Tight End der New England Patriots, der auch im 2010er Draft gedraftet worden ist, wird das ein verdammt starkes Tight End Duo. Er bringt es am Ende zwar auf weniger Catches und auf weniger Yards, dafür dann eben aber auf 10 Touchdowns. Und kein Spieler der Patriots hat in dieser Saison eben mehr Touchdowns als Rob Gronkowski in seiner Rookie-Saison. Aaron Hernandez liegt mit seinen 6 Touchdowns auf Platz 3 des Teams. Also die haben gleich im ersten Jahr richtig Feuer gemacht. Ein Jahr später, 2011, liefern Hernandez und Gronkowski nochmal richtig ab, übertreffen die Erwartungen der meisten Experten. Zusammen haben die beiden fast 160 der insgesamt 400 Pässe von Tom Brady gefangen. Dazu kommen mehr als 1300 bzw. ja 900 Yards, die Hernandez gefangen hat, und die beiden steuern 17 bzw. 7 Touchdowns bei. Es ist zu diesem Zeitpunkt so, dass noch nie in der Geschichte der NFL ein Tight End Duo gefährlicher war als Hernandez und Gronkowski, und die beiden, ja, sind ja erst im zweiten Jahr ihrer NFL-Karriere. Die Saison beenden die Patriots dann eben mit nur einer Niederlage, sind das beste Team ihrer Conference, haben in der ersten Woche spielfrei. In der zweiten Playoff-Runde kommen dann die Denver Broncos nach New England. Da ist mittlerweile Hernandez College-Freund Tim Tebow unter Vertrag. Der kann allerdings ja in der NFL nie so richtig an die Leistungen anknüpfen, die er im College gebracht hat. Und auch in diesem Spiel bleibt Tebow deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hernandez allerdings dominiert so richtig. Der bricht die 100-Yard-Marke an diesem Abend und steuert selbst noch einen Touchdown bei. Anfang des vierten Quarters ist das Spiel längst entschieden. Da steht's 42-10 für New England. Hernandez reicht das aber ganz offensichtlich noch nicht. Der kriegt einen Ball kurz vor der Endzone von Tom Brady, packt den sauber weg, will seinen zweiten Touchdown des Abends feiern, wird allerdings kurz vorher von einem Verteidiger gestoppt. Hernandez bleibt kurz liegen, schüttelt sich, kommt dann aber nicht so richtig gut auf die Beine. Zwei Physios sprinten aufs Feld, müssen ihn dann eben an die Seitenlinie bringen. Hernandez wird kurz untersucht und spielt dann einfach weiter. Nach diesem Spiel trifft sich Aaron Hernandez mit seinem Bruder, der ist mittlerweile wieder in den USA. Die beiden gehen zum Parkplatz, aber anders als sonst sitzt eben nicht wer anders hinterm Steuer, sondern Aaron selbst. Aaron Hernandez muss sich wohl sehr gerne durch die Gegend fahren gelassen haben, also jedenfalls schreibt das DJ Hernandez in seinem Buch The Truth About Aaron. Die beiden fahren mit Schrittgeschwindigkeit über den mittlerweile fast leeren Parkplatz, dann steht ein Police Officer da, der gibt Aaron Hernandez das klare Zeichen, einfach mal anzuhalten. Hernandez stoppt den Wagen dann auch kurz, stellt den Motor ab und schaut sich relativ hektisch im Auto um. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, tritt er dann voll aufs Gas und rast einfach los. Dabei fährt er den Police Officer fast über den Haufen, wird angeschrien von DJ, aber ja, der hat letzten Endes einfach keine Ahnung, was sein Bruder da macht und schon gar nicht warum. Es entwickelt sich so eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Hernandez wechselt wie ein Irrer die Fahrspur, schneidet Kurven, überholt andere Autofahrer wie ein Irrer und überfährt mehrere rote Ampeln. Driftet mit dem Wagen in eine Seitenstraße. Die Streifenwagen sind ja mittlerweile mit Blaulicht, mit Sirenen unterwegs, hängen allerdings hinter mehreren anderen Autos fest, weil Gegenverkehr kommt. Und die fahren einfach vorbei, nachdem Hernandez da in diese Seitenstraße abgebogen ist. Hernandez in aller Seelenruhe dreht seinen SUV, fährt dann ganz entspannt in die andere Richtung und hat damit die Polizei abgehängt. Was am Ende der Grund für diesen Wahnsinn gewesen ist, das wird DJ Hernandez nie erfahren. Aaron schweigt zu diesem Zwischenfall und spricht nie wieder auch nur ein Wort drüber. Krass, oder?
Definitiv, ja.
Ja.
Es ist definitiv so. Ne? Ich meine, gerade dem großen Bruder muss da klar geworden sein, dass ja er da so ein bisschen die Kontrolle auch verloren hat über seinen kleinen Bruder und dass da vielleicht ja irgendwas außer Kontrolle gerät zu so langsam.
Spiral out of control, sagen die Amerikaner. Und genau das passt es. Also genau das ist es, ja. 3 Wochen nach diesem Zwischenfall steht Aaron Hernandez dann auf jeden Fall auf der größten Sportbühne der Welt. Es ist der Super Bowl. Dafür haben sich die New England Patriots relativ souverän qualifiziert. Super Bowl, ja, müssen wir, glaube ich, nicht groß erklären. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Alleine schon wegen der Halftime-Show. In den früheren Jahren der Super Bowl-Ära ist es so gewesen, dass da die besten Marching Bands der USA aufgetreten sind. Heute ist es ja so, dass die absoluten Superstars aus Pop, Rock, R&B, Rap mit dabei sind. Fun Fact vielleicht, Michael Jackson ist 1993 der erste Megastar gewesen, der seine eigene Halftime-Show hatte. Justin Timberlake hat die Halftime-Show insgesamt dreimal gespielt, einmal mit NSYNC, einmal mit Janet Jackson. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere dieser denkwürdige Auftritt, bei dem er mehr oder weniger
Nipplegate.
richtig genau die Brust von Janet Jackson freigelegt hat. Seitdem ist es übrigens auch so, dass die Halftime-Show nur noch zeitverzögert übertragen wird, einfach um im Zweifelsfall solche Geschichten rauszuschneiden.
Nicht, dass man da, Gott bewahre, noch mal Nippel sieht. Das könnte
So
ja die
sieht das
Zuschauer total
aus.
verstören.
Ja,
Das ist
genau.
also so ein, das
Gewalt
ist
ist
schon harter
egal.
Tobak.
Ja,
Das ist schon
aber
harter
Nippel,
Tobak. Ja.
ja. Ja, und der Vollständigkeit halber Justin Timberlake 2018 noch als Solo-Act. So. Das Spiel ist ja in der Berichterstattung hier in Europa meistens so Nebensache. Für die Spieler ist es das natürlich nicht vollkommen klar. Aaron Hernandez steht also jetzt im Super Bowl 2012 mit seinen Patriots. Die sind klarer Favorit gegen die New York Giants. Ich hatte es eingangs gesagt in meinem szenischen Einstieg. Die Führung zur Halbzeit ist 10 zu 9 gewesen. New England bekommt den Ball. Mit 8 Spielzügen geht Brady übers Team und übers Feld und beendet diesen Drive dann eben mit einem Touchdown von Aaron Hernandez. Am Ende sind es dann eben die Giants, auch das vielleicht der Vollständigkeit halber, die das Spiel gewonnen haben. Es ist ein wahnsinnig irres Finale gewesen. Hat mich sehr aufgeregt, aber das ist dann halt eben so. Den Super Bowl-Titel bekommt Aaron Hernandez auf jeden Fall nicht. Aus sportlicher
Oh.
Sicht gehört er aber nichtsdestotrotz einfach zu den vielversprechendsten Spielern der NFL. Das, was er in seinen ersten Jahren auf dem Feld geliefert hat, ist einfach außergewöhnlich, ne? Das gilt allerdings eben auch für sein Privatleben, das allerdings dann eher im negativen Sinne. Im Frühjahr 2012, also nur ein paar Wochen nach diesem Super Bowl,
Also er ist auch jetzt seit 2 Jahren erst Profi, ne?
Ja, genau. Also das ist
Ja.
sein drittes Jahr. 2010 ist er gedraftet worden. Und
Ja.
genau, dann steht er eben 2012 im Super Bowl. Also der Super Bowl 2012, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ist das Finale der Saison 2011. Also
Ja, okay.
am Ende dieser Saison steht er dann eben im Super Bowl und verliert das sackdämlich gegen die New York Giants. Ja, ein paar Wochen nach diesem Super Bowl entdeckt DJ auf jeden Fall wieder jede Menge Drogen bei seinem Bruder. Mittlerweile hat er auch häufiger ein Messer mit dabei und sagt regelmäßig, die sind hinter mir her. Wer die sind, kann er anfangs noch nicht so richtig benennen. Später sagt er, es sind verdeckte Ermittler des FBI. Und Aaron Hernandez ist einfach davon überzeugt, dass er beschattet wird, dass er abgehört wird. Warum kann er aber eben einfach nicht so richtig begründen? Er hat ja nichts gemacht, sagt er. Und DJ ist einfach vollkommen perplex, ne? Diese Paranoia, die Aaron Hernandez da immer mehr und mehr entwickelt, die machen ihm letzten Endes einfach auch Sorgen.
Ja, drogeninduzierte Paranoia ist ja gar nicht so selten, ne? Dann vielleicht, wie gesagt, in Verbindung mit den Hirnschäden aus dem Sport.
Naja, es ist halt einfach auch nicht nur Gras gewesen, was er da geraucht hat, ne? Also es ist nachgewiesen,
Das Gefühl habe ich nämlich auch,
dass
dass es
da
ein bisschen
auch,
härteres Zeug auf einmal war,
genau.
ja.
Also
Das meine ich ja, ne? Also das meine ich ja,
zumindest.
dass da je nachdem, was da im Spiel war, dass das durchaus ja, durchaus eine gängige Nebenwirkung ist, so eine Paranoia zu entwickeln, ne? Das ist ja auch, da, wir hatten uns in der ganz, ganz frühen Folge drüber unterhalten, dass manche Drogen, gerade Halluzinogene, dann ja vielleicht auch irgendwelche Psychosen oder psychischen Erkrankungen auslösen können, die in dir irgendwie vorveranlagt sind, die gar nicht ausgebrochen sind. Das weißt du halt im Endeffekt gar nicht, bis du es dann probiert hast und dann ist es zu spät, ne? Das ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte.
Also bestätigt ist auf jeden Fall, dass Aaron Hernandez kurz vor seiner Festnahme mit Sicherheit irgendeinen synthetischen Scheiß geraucht hat. So. Für Hernandez beginnt das Jahr 2012 aber einfach mit dem ganz, ganz großen Wurf. New England verlängert den Vertrag vorzeitig. Die wollen ihn bis 2018 binden und dafür kriegt er eben mehr als 40 Millionen Dollar. Das ist der bis dato größte Vertrag, den jemals ein Tight End in der NFL unterschrieben hat. Also auch hier nochmal, um deutlich zu machen, welche Dimensionen das eigentlich hat. Hernandez zahlt das mit Leistung zurück, vorerst jedenfalls. Er fällt zwar gut ein Drittel der Saison verletzungsbedingt aus, er bringt's aber trotzdem einfach noch auf fast 500 Yards und 5 Touchdowns. Seine Verlobte mittlerweile bringt an seinem Geburtstag am 6. November die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Also nach außen hin scheint da wirklich nach wie vor alles perfekt zu sein. Was allerdings zu diesem Zeitpunkt noch keiner so richtig auf dem Zettel hat, dass Aaron Hernandez zu diesem Zeitpunkt möglicherweise einfach schon seinen ersten Doppelmord begangen hat. Das jedenfalls sagt sein Jugendkumpel und Drogendealer Alexander Bradley später der Polizei. Wir springen ein paar Monate weiter, 16. Juli 2012, das ist also nur ein paar Monate nach dem verlorenen Super Bowl. Da sind Hernandez und Bradley zusammen feiern. Die beiden sind unterwegs in einem Club in Boston, versaufen da mal wieder mehrere tausend Euro und dabei treffen sie dann eben auf zwei Männer. Einer der beiden Männer soll Hernandez aus Versehen angerempelt haben und einen Teil des Drinks auf Hernandez Hemd verschüttet haben. Wie der letzten Endes darauf reagiert, das wird in den Medien unterschiedlich dargestellt. In mehreren US-Podcasts heißt es, wenn er sich überhaupt drüber geärgert hat, dann hat er das gut runtergespielt. In anderen Medien soll er eine Diskussion angezettelt haben. Und in wieder anderen Medien ist die Rede davon, dass er komplett ausgerastet sein soll und sich dann eben mit dem Mann angelegt haben soll. Was davon am Ende stimmt, das kann ich euch nicht sagen. Überwachungsbilder dieses Clubs gibt's offenbar nicht. Jedenfalls sind diese Bilder nicht öffentlich bekannt. Gegen 2:30 Uhr in etwa verlassen diese beiden Männer dann eben den Club und machen sich auf den Heimweg. Hernandez ruft seinen Kumpel Bradley und die beiden verlassen den Club dann eben auch. Was danach passiert, das ist nicht ganz klar. Das basiert alles auf der Aussage von Alexander Bradley, warum die am Ende ja doch irgendwie ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Eine Gegendarstellung gibt es jedenfalls nicht und das aus gutem Grund. Am Ende sind diese beiden Männer nämlich tot. Alexander Bradley sagt, Hernandez sei einfach immer noch sauer gewesen auf die beiden. Die fahren durch die Stadt, entdecken das Auto der beiden Männer an einer roten Ampel. Der SUV von Aaron Hernandez rollt daraufhin Richtung Ampel. Am Steuer sitzt Alexander Bradley. Hernandez soll ihn dann eben aufgefordert haben, sich neben den Wagen zu stellen. Hernandez soll das Schiebefenster geöffnet haben und den beiden wüste Beleidigungen gegen, ja, soll die beiden angebrüllt haben. Dann fallen mehrere Schüsse und der SUV rast davon. Der Notruf geht ein über die 911. Die beiden Männer sind da allerdings schon tot. Die Polizei findet sie zusammengesackt auf dem Fahrer- und auf dem Beifahrersitz. Drumherum stehen mehrere schaulustige Zeugen, unterhalten sich über das, was da gerade passiert ist. Polizei befragt dann eben auch die Zeugen, versucht den Abend so ein bisschen zu rekonstruieren, schaut sich dabei dann eben auch die Aufnahmen, die Videoaufnahmen aus dem Club an und entdeckt dabei unter anderem eben auch Aaron Hernandez. Die Polizisten machen daraufhin Witze, ach, könnte ja Aaron Hernandez gewesen sein, können ihn aber letzten Endes einfach mit diesem Zwischenfall nicht in Verbindung bringen und dementsprechend, ja, gibt es erstmal keine heiße Spur in diesem Drive-by-Shooting. Keine Fingerabdrücke, keine DNA am Tatort, keine Überwachungskameras im Bereich der Ampel, also die Ermittler kommen da einfach nicht weiter, der Doppelmord bleibt vorerst ungelöst. Klar ist aber, dass der SUV von Aaron Hernandez in der Garage bei seiner Cousine Tonya untergebracht wird. Der bleibt da ein Jahr unentdeckt und bringt aber dann letzten Endes den Footballstar ein Jahr später in Verbindung mit diesem Doppelmord. Fürs Erste kommt Aaron Hernandez damit allerdings erstmal ohne Anklage davon. Was allerdings auffällig ist, ist, dass seine Paranoia größer werden. Er beauftragt nämlich jetzt Freunde damit, ihm ein Auto zu organisieren. Ein neues Auto, das soll getönte Scheiben haben, das soll aber eben auch gepanzert sein. Es gibt Gerüchte, wonach dieser Wagen so sicher gewesen sein soll wie das Auto des US-Präsidenten. Und Hernandez wiederholt halt immer wieder, die sind hinter ihm her. Ob damit letzten Endes auch der Doppelmord im Juli 2012 gemeint ist, das ja ist Spekulation. Es heißt immer wieder, die verdeckten Ermittler seien ihm auf den Fersen, das betont Hernandez irgendwie gefühlt bei jeder Gelegenheit. Und so eben auch an einem Abend im Februar 2013. Ein paar Monate später ist Hernandez mit Alexander Bradley und mit zwei anderen Männern in Miami. Die vier besuchen da einen Stripclub und da haben sie natürlich auch wieder mehrere tausend Euro auf den Kopf gehauen an diesem Abend, sagt Bradley. Er hätte auf dem Rückweg im Auto gepennt und sei erst wach geworden, als der Wagen dann plötzlich abrupt abbremst. Als er die Augen aufmacht, hätte er in den Lauf einer Pistole geschaut, sagt er später vor Gericht aus. Der Mann mit der Waffe ist Aaron Hernandez, jedenfalls nach Worten von Alexander Bradley. Ohne ein Wort zu sagen, drückt Hernandez den Abzug, schießt Bradley mitten ins Gesicht. Den Schwerverletzten werfen die anderen drei Männer dann aus dem Auto und lassen ihn vermeintlich zum Sterben am Straßenrand liegen. Bradley überlebt diesen Angriff allerdings mehr oder weniger wie durch ein Wunder, verliert dabei zwar sein Auge, aber lebt bis heute und er schwört Rache. Diese Rache soll er später auch kriegen. Bis heute ist dieses Verbrechen allerdings offiziell unaufgeklärt. Es gibt neben der Aussage von Alexander Bradley eben nichts, was Aaron Hernandez mit dieser Sache in Verbindung bringt, was ihn da belastet. Die Ermittlungen werden eingestellt, eine Anklage gibt es nicht. Dass dieser Schuss eben nicht tödlich gewesen ist, das weiß Aaron Hernandez nicht, als er im Juni 2013, also nochmal ein paar Monate später, einen weiteren Freund angreift und tötet diesmal. Es ist der 17. Juni 2013 ganz konkret, als ein Jogger eine Leiche in einem Industriegebiet im US-Bundesstaat Massachusetts findet. Das Ganze ist gut 1, 2 Kilometer vom Haus von Aaron Hernandez weg. Der Mann liegt mit dem Gesicht nach oben in einer alten Kiesgrube, ist regelrecht hingerichtet worden. 6 Kugeln stecken im Körper. Der Jogger hält an, ruft die 911, meldet eben, dass er eine Leiche gefunden hat, und die Polizei identifiziert den Mann als Odin Lloyd. Dieser Odin Lloyd ist 27 Jahre alt, ist semiprofessioneller Footballspieler, hat auch schon die ein oder andere Straftat begangen und, Fun Fact, er spielt als Verteidiger für die Boston Bandits. Was allerdings das Außergewöhnliche ist, Odin Lloyd ist der Freund von nee, nicht Cheyenne Jenkins, sondern von der Schwester von Aaron Hernandez Verlobten. So ist korrekt. Aaron Hernandez und Lloyd kennen sich also daher relativ gut. Die beiden sind immer wieder zusammen feiern. Er beliefert den Footballstar mit Drogen und der nennt ihn seinen Blunt-Master. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni ist Hernandez also mit seinen Freunden Ernest Wallace und Carlos Ortiz zusammen. Die beiden haben wir ja vorhin schon mal kennengelernt. Die drei kennt er eben aus dem Haus von seiner Cousine Tonya. Die drei verbringen den Abend eben in Aarons Haus. Dann setzen sich die drei ins Auto, um eben zu Odin Lloyd zu fahren. Hernandez schreibt eine kurze Messenger-Nachricht, dass sie ihn abholen. Odin Lloyd schreibt seiner Schwester dann eben gegen kurz nach 3 am Morgen auch noch eine Messenger-Nachricht: Hast du gesehen, mit wem ich unterwegs bin? Die hat wahrscheinlich keine Ahnung, von daher wird Lloyd ein bisschen konkreter und textet ihr NFL, nur damit du Bescheid weißt. Das ist die letzte Nachricht, die Lloyd irgendwie im Laufe seines Lebens verschickt. Seine Schwester sagt später vor Gericht aus, sie ist davon ausgegangen, dass ihr Bruder damit angeben wollte. Mittlerweile vermute sie allerdings, dass er einfach sicher gehen wollte und möglicherweise an diesem Abend Angst um sein Leben hatte.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Das habe ich auch gerade gedacht. So dieses, es kann so in beide Richtungen gehen, ne? So, weißt du, mit wem ich unterwegs bin, ich aufschneiden, aber auch so ein bisschen sicher gehen wollen, dass man eben Zeugen hat für den Notfall.
Ja, warum er möglicherweise Angst um sein Leben hat, das ist nicht ganz klar. Ein paar Stunden vorher soll es allerdings ein Drogengeschäft zwischen Lloyd und Hernandez gegeben haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass Lloyd Hernandez ja, wie gesagt, regelmäßig mit Drogen versorgt hat, unter anderem Cannabis und synthetisches Zeug. Was bei diesem Drogendeal dann aber eben gesagt worden ist, ob Hernandez da möglicherweise das Vertrauen in seinen Schwager ins Spiel verloren hat. Das ist alles hochspekulativ, das wird vor Gericht aber später auch diskutiert. Eine endgültige Antwort gibt es darauf aber nicht. Ein anderer möglicher Grund könnte ein Streit sein, der ein paar Tage vorher stattgefunden hat. 14. Juni, da sind Hernandez und Lloyd zusammen in einem Nachtclub in Boston unterwegs gewesen. Da haben sie sich mit Freunden getroffen, auch da wieder knapp 10.000 Euro versoffen. Und in diesem Club kommt es dann eben zum Streit. Daran erinnert sich jedenfalls ein Zeuge bei der Polizei. Der sagt, der Footballstar sei sauer auf Lloyd gewesen und sei daraufhin aus dem Club gestürmt. Grund für den Ärger auch wieder hochspekulativ. Die Beweislage gegen Aaron Hernandez ist jedenfalls nach dem Leichenfund erdrückend. So erdrückend, wie ich es tatsächlich selten erlebt habe. Die Polizei hat am Fundort Schuhabdrücke gefunden, die perfekt zu den Schuhen passen, die Hernandez eben in dieser fraglichen Nacht getragen hat. Bei dem Opfer gibt's außerdem Autoschlüssel. Diese Autoschlüssel passen zu einem Mietwagen und dieser Mietwagen ist auf Aaron Hernandez gemietet worden. Die Leiche liegt neben einem angerauchten Joint. Daran weisen letzten Endes Forensiker die DNA von Aaron Hernandez nach. Die Kugeln, die in der Leiche stecken, sind aus einer Waffe abgefeuert worden, die auf Aaron Hernandez registriert ist. Und damit einfach noch nicht genug. In diesem Mietwagen findet eine Mitarbeiterin des Autovermieters eine Patronenhülse und ein Kaugummi. Dieses Kaugummi ist die gleiche Marke wie die Kaugummis, die Hernandez eben mitten in der Nacht an der Tanke gekauft hat. Das belegen dann eben auch Bilder aus der Überwachungskamera an der Tankstelle. Da sind teilweise sehr, sehr skurrile Szenen zu sehen. Da tanzt er quasi über die Tankstellenfläche und also sehr abstrus, sehr, sehr befremdlich irgendwie. An diesem Kaugummi.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie normal das ist, dass so ein NFL-Star ständig feiern geht draußen. Also waren das jetzt irgendwelche Promi-Discos? Scheinbar nicht. Das scheinen ja ganz normale Clubs gewesen zu sein, in die er gegangen ist. Und da frage ich mich die ganze Zeit, okay, wie kann das sein, dass so ein prominenter Typ so die ganze Zeit überall rumlaufen kann, ohne nicht dauerhaft erkannt zu werden und sowas halt?
Naja,
Wurde ja
er ist ja
wahrscheinlich.
regelmäßig erkannt worden. Ja, klar, gerade in New England, da ist es einfach so, wenn du Patriot bist, dann wirst du von Patriots-Fans erkannt. Das ist mal vollkommen klar. So. Und in New England ist es normalerweise so, also do your job ist so der Slogan des Teams gewesen für eine ganze Zeit lang. Und das ist einfach so, ja, du arbeitest halt hart, du hast die Saison. Und was du außerhalb der Saison machst, das ist dann relativ egal. Also Februar bis Ende Juli ist relativ frei. Da hast du dann eben auch Zeit zum Feiern und um ordentlich Gas zu geben. Und die Saison beginnt dann eigentlich in der Regel ja kurz vor August und zieht sich dann eben bis zum Super Bowl am. Mittlerweile ist es das zweite Februarwochenende. War aber auch mal anders, genau.
Das heißt, die Kollegen arbeiten ein halbes Jahr und dann ist Rest
Ja,
frei. Das ist
genau.
ganz cool. Also jedenfalls finde ich dieser Tatort, das ist natürlich maximal ignorant, ne, wenn du einfach alles da liegen lässt, so, also
Ja.
komplett ohne Absicht irgendwas zu entsorgen, Kaugummi-Joint und so weiter und so fort, das ist natürlich schon heftig.
Es wirkt fast schon dumm, aber du musst dir halt überlegen, du hast hier einen jungen Mann vor dir, der es gewöhnt ist, mit vielem durchzukommen, ne? Also der ist ein Star,
Ja, genau.
der ist gefeiert, dem lässt man viele Sachen durchgehen, für den werden auch gerne Probleme mal erledigt, wenn es Probleme gibt, da wird halt ein Schulabschluss einfach quasi beschlossen und so, ne? Der ist halt einfach gewöhnt, dass die Dinge nach seiner Nase tanzen. Der wird wahrscheinlich auch eine gewisse Hybris gehabt haben, vielleicht auch auf Drogen, vielleicht auch psychische Probleme. Da kommt halt wirklich eine Menge zusammen. Aber
Ja.
alleine der Fakt, dass das jemand ist, der es gewöhnt ist, dass Dinge so laufen, wie er das möchte, das trägt oft schon dazu bei, dass Leute unvorsichtig werden.
Ja, und vor allem auch einfach mit
Ja, stimmt wohl.
Straftaten durchkommt, ne? Also alleine die Geschichte mit den Schüssen am College, mit der Geschichte Körperverletzung, gegen den Barmanager, das sind ja alles so Geschichten. Ja, ganz offensichtlich kommt man damit durch und ja auch, also wenn er den Doppelmord tatsächlich begangen haben sollte, dann wäre er zu diesem Zeitpunkt damit ja auch davon gekommen. Also das sind alles so Geschichten, die am Ende des Tages einfach damit reinspielen. Es geht tatsächlich noch weiter mit Indizien, die gegen ihn sprechen. An diesem Kaugummi, das da im Mietwagen gefunden worden ist, wird Hernandez DNA nachgewiesen. Die Funkzellenauswertung belastet ihn auch einfach sehr. Zur tatkritischen Zeit ist er eben nämlich genau in dieser Funkzelle gewesen. Neben der Leiche liegt ein weißes Handtuch und dieses Handtuch hat Hernandez um den Hals getragen, als er eben den Verkaufsshop an der Tankstelle betreten hat. Es ist also wenig verwunderlich, dass die Polizei Aaron Hernandez relativ schnell als den Hauptverdächtigen ausmacht. Indizien könnten, ich will es einfach mal so sagen, deutlicher nicht sein. Die Ermittler finden dann eben auch heraus, dass er am Tag nach dem, nee, am Tag des Leichenfundes, so ist richtig. Die Ermittler finden dann eben auch heraus, dass er am Tag des Leichenfunds eine Firma mit der Intensivreinigung seiner Villa beauftragt hat. Das Handy, das die Polizei haben will, weil Beschlagnahmung übergibt er in einem fürchterlich erbärmlichen Zustand. Das hat er ganz offensichtlich kurz vorher versucht, komplett zu zerstören. Polizei schaut sich dann auch die Videoüberwachung aus dem Haus von Aaron Hernandez an und darauf ist dann eben zu sehen, dass er mitten in der Nacht zurückkommt ins Haus mit seinen beiden Kumpels, Lloyd und, Wallace und Ortiz. Und bei der Rückkehr hat er eben einen Gegenstand in der Hand, der ganz offensichtlich wie eine Waffe aussieht. Bei der Hausdurchsuchung wird diese Waffe nicht gefunden. Der Grund könnte letzten Endes sein, dass Hernandez Verlobte am frühen Morgen eine Kiste aus dem Haus trägt. Was da allerdings drinnen ist, das will sie nicht gewusst haben. Das sagt sie jedenfalls später bei der Gerichtsverhandlung. Sie sagt, sie sei davon ausgegangen, dass da wieder irgendwie Cannabis-Vorrat drin ist. Und die Kiste hätte jedenfalls nach Gras gerochen und die hat sie dann einfach entsorgt. Wo? Daran will sie sich angeblich nicht erinnern. Aber all diese Indizien reichen dann am Ende des Tages einfach aus, um den Footballstar am 26. Juni festzunehmen. Es gibt es gibt TV-Aufnahmen davon. CNN ist direkt vor Ort gewesen, als Aaron Hernandez aus der Villa geführt wird. Hernandez trägt da eine kurze rote Sporthose, die geht ihm bis zu den Knien. Über den Oberkörper hat er ein weißes T-Shirt offensichtlich gezogen bekommen. Unter diesem T-Shirt sind die Hände nämlich auf dem Rücken gefesselt. Zwei FBI-Mitarbeiter, und da haben wir es dann tatsächlich wieder, in schwarzen Anzügen flankieren ihn rechts und links. Vorneweg geht ein weiterer FBI-Mitarbeiter. Der trägt die gleiche Krawatte wie seine Kollegen, allerdings kein Sakko und eine Sonnenbrille. Das vielleicht mal so, um die Szenerie einfach zu beschreiben. Die Medien stürzen sich auf diesen spektakulären Fall. Da heißt es, out of bounds, Hernandez arrested under murder charge. Das titelt eine Zeitung, muss ich vielleicht kurz erklären. Out of bounds heißt es im Football immer dann, wenn ein Spieler mit dem Ball über die Seitenlinie geht und das Spielfeld verlässt. Hernandez wird im Bristol House of Correction untergebracht. Da sitzt er 18 Monate lang. In Deutschland wäre das natürlich nicht möglich. Hier ist es so, dass Untersuchungshaft maximal 6 Monate sein darf, bis der Prozess starten muss. In besonderen Fällen kann eine kurze Verlängerung möglich sein. Aber um das einfach mal einzuordnen, 18 Monate wartet er da eben, oder ein bisschen mehr als 18 Monate am Ende des Tages sogar, auf seinen Prozess. Das ZDF hat für eine Reportage mit dem damaligen Leiter der Anstalt gesprochen, der sagt, Hernandez habe die Haft mehr oder weniger als Trainingscamp gesehen. Er sei davon überzeugt gewesen, dass er bald wieder ein freier Mann ist und dass er wieder für die Patriots auflaufen würde. Also so viel dann einfach eben zu Realitätsverlust möglicherweise auch. Die Patriots haben den Vertrag mit dem mutmaßlichen Mörder allerdings aufgekündigt. 90 Minuten dauert's, nachdem die Nachricht von der Festnahme groß durch die Medien geht. Da stehen dann eben Vertreter der Patriots vor der Presse, geben eine Pressekonferenz, äußern sich da kurz zu und teilen mit, dass der Tight End mit sofortiger Wirkung entlassen ist. Und für Hernandez kommt's dann eben auch noch schlimmer. Wenn er wegen Mordes verurteilt wird, dann ist logischerweise eben auch das Geld aus dem 40 Millionen Dollar Deal weg. Im Gefängnis soll es dann außerdem noch zu einem weiteren Zwischenfall gekommen sein. Auch das erzählt eben dieser damalige Gefängnisleiter dem ZDF. Hernandez hätte sich hinter einer Tür versteckt und hätte auf einen Wärter gewartet. Der ist dann mit einem anderen Häftling auf die Krankenstation gegangen. Und Hernandez springt dann demnach hinter der Tür hervor, greift den Mithäftling an, schlägt ihn zu Boden, prügelt da immer wieder auf ihn ein. Und der Grund soll gewesen sein, der Mithäftling soll sich abfällig über ihn geäußert haben. Das bedeutet am Ende des Tages eben, dass Hernandez noch vor seinem Mordprozess im Mordfall Odin Lloyd eine weitere Anklage wegen Körperverletzung bekommt. Damit allerdings noch nicht genug. Im Mai 2014 hat die Polizei in Boston Hernandez dann eben auch wegen des Doppelmords im Verdacht. Die Polizei hat einen Tipp bekommen und findet dann eben diesen versteckten SUV. Kurz danach steht eben auch fest, dass Aaron Hernandez sich auch in diesem Fall wegen Mordes vor Gericht verantworten muss. Hernandez lässt sich jedenfalls nach Boston verlegen, kommt da in ein Hochsicherheitsgefängnis. Es ist ganz einfach so, dass dieses Gefängnis dichter dran ist an der Kanzlei seiner Anwälte und die haben logischerweise jetzt einfach alle Hände voll zu tun, ne? Das, was Hernandez da bevorsteht, das, was ihm vorgeworfen wird, das liest sich einfach wie das Skript für einen Mafia-Film aus Hollywood. Da besteht mal überhaupt kein Zweifel. Der erste Mordprozess gegen Aaron Hernandez startet dann jedenfalls im Januar 2015. Da muss er sich im Mordfall Odin Lloyd verantworten. Gerichtssaal ist logischerweise an jedem Verhandlungstag rappelvoll. Gerichtsreporter sind da. Die wollen wissen, was einfach die Staatsanwaltschaft gegen Aaron Hernandez in der Hand hat. Wie die Verteidiger versuchen, eben die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Hernandez unschuldig ist. Und natürlich ist es auch einfach so, dass die Menschen in der Region dahin pilgern, in Scharen tatsächlich in dieses Gerichtsgebäude. Viele logischerweise einfach Patriots-Fans, die ihren, ich sag jetzt einfach mal, gefallenen Star einfach mal live sehen wollen. Wann kommst du sonst
Glaubt
lang?
denn, glaubt irgendjemand an seine Unschuld oder ist es für alle klar?
Ich glaube nicht, dass irgendwer an seine Unschuld geglaubt hat, mal abgesehen von seiner Familie. Also seine Verlobte ist nach wie vor der Meinung, dass er unschuldig ist und sagt das heute auch noch in Interviews.
Ja.
Dieser Prozess dauert jedenfalls 10 Wochen. Mehr als 100 Zeugen werden da befragt. Die Staatsanwaltschaft legt mehr als 100 Beweismittel vor und dann zieht sich eben die Jury zur Beratung zurück. Eine Woche lang, das muss man sich mal vorstellen, eine Woche lang nehmen die sich Zeit, um überhaupt darüber zu beraten, ob Aaron Hernandez schuldig oder unschuldig ist. Dann fällt das Urteil, das lautet lebenslange Haft wegen Mordes ersten Grades und das Ganze eben ohne Aussicht auf Bewährung. Ob Hernandez Lloyd selbst erschossen hat oder ob er den Mord in Auftrag gegeben hat und in Anführungsstrichen einfach nur dabei gewesen ist, das spielt für die Geschworenen überhaupt gar keine Rolle. Die sind davon überzeugt, dass Hernandez der Drahtzieher ist und die Verantwortung für den Mord trägt. Hernandez sitzt die Haftstrafe dann ab oder tritt sie zumindest an. Währenddessen bereiten sich aber eben seine Anwälte auf den zweiten Mordprozess vor. Der steht ihm ja auch noch bevor. Die Verhandlung wegen des Doppelmords beginnt im März 2017. In einem orangen Overall mit Handschellen wird Hernandez in dieses Gerichtsgebäude gebracht und da trifft er eben auf besagten Alexander Bradley. Der ist Hauptbelastungszeuge und bekommt an dieser Stelle eben die Gelegenheit für seine Rache. Die Verteidigung
Ja.
macht das allerdings so geschickt, die versucht einfach jede Gelegenheit zu nutzen, um die Glaubwürdigkeit von Bradley zu untergraben, allein schon, weil der unterm Strich mehr Vorstrafen als Finger hat. Und diese Taktik funktioniert dann offensichtlich auch ganz gut. Die Jury kann jedenfalls nicht zweifelsfrei sagen, dass Aaron Hernandez geschossen hat und für den Mord an den beiden Männern verantwortlich ist. Und daraufhin heißt das Urteil am 14. April 2017 nicht schuldig.
Aber das erste Urteil war ein Mord, also insofern hat er diese 40 Millionen Dollar auch verloren.
Wenn das Urteil rechtskräftig wird, verliert er diese 40 Millionen Dollar, ja.
Okay.
Du hast es gerade schon gesagt, dieser Freispruch in diesem Doppelmord bedeutet natürlich eben nicht, dass Hernandez wieder freikommt, dass er sein Leben so gestalten kann, wie er das wollte. Die lebenslange Haftstrafe gegen ihn besteht natürlich. Die Sache Odin Lloyd ist damit vorerst zumindest vom Tisch. Gegen dieses Urteil legt er jetzt allerdings Berufung ein. Das ist nicht unwichtig, weil es eben im US-Bundesstaat ja eine Besonderheit im Recht gibt. Da ist es einfach so, dass der 40-Millionen-Vertrag eben noch nicht komplett verloren ist, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist oder solange es nicht rechtskräftig ist. In dem Moment, wo er eben Berufung einlegt, ist das Ganze ja wieder ein schwebendes Verfahren. In diesem US-Bundesstaat ist es einfach so, dass es da, ich komme gerade nicht auf die genaue Bezeichnung, aber es bedeutet letzten Endes alles auf Null. Solange die Berufung läuft, gilt er auf jeden Fall nicht als rechtskräftig verurteilter Mörder. Und das sollten wir
Okay.
im Hinterkopf behalten, wenn wir dann jetzt gleich über das letzte Kapitel im Fall Aaron Hernandez sprechen.
Ja.
Ein paar Tage später, konkret am 19. April 2017, geht nämlich ein Notruf bei der 911 ein. Am 19. April 2017 geht ein Notruf über die 911 ein. Konkrete Uhrzeit ist sie. Am 19. April 2017 geht ein Notruf über die 911 ein. Konkrete Uhrzeit ist 3:07 Uhr. Dieser Anruf kommt aus dem Sousa Baranowski Correctional Center. In diesem Hochsicherheitsgefängnis in Massachusetts sitzt Aaron Hernandez jedenfalls seine Strafe ab. Ein Insasse habe sich mit einem Bettlaken am Gitter des Zellenfensters aufgehängt, sagt der Anrufer. In der Zelle sei überall Seife und Blut und auf der Stirn hat sich Aaron Hernandez John 3:16 geschrieben. Das ist ein Vers aus dem Johannesevangelium, da heißt es, ich zitiere: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Außerdem hat er sich in die Hand geschnitten, womit, das ist nicht ganz klar, mit seinem Blut schreibt er auf jeden Fall mehrere wirre Nachrichten an die Wand. Was er da konkret geschrieben hat, das ist auch nicht öffentlich bekannt. Die Eingangstür zur Zelle hat Hernandez jedenfalls verbarrikadiert. Von daher werden die Wärter überhaupt erst auf ihn aufmerksam, haben allerdings Schwierigkeiten, da überhaupt reinzukommen. Gegen 3:30 Uhr kommt dann der Notarzt in der Shirley Road an. Die Wärter haben Hernandez mittlerweile losgeschnitten, ihn auf den Boden gelegt und versuchen immer wieder mit Herzdruckmassagen das Leben zu retten. 20 Minuten später atmet Hernandez allerdings immer noch nicht. Und er wird gegen kurz nach 4 in einem Krankenhaus offiziell für tot erklärt. Er hinterlässt mehrere Abschiedsbriefe. Im Abschiedsbrief an seine Verlobte nennt er einen möglichen Grund für diesen Selbstmord. Ich hatte es angesprochen, in Massachusetts gibt es nämlich ein Gesetz, wonach jemand als unschuldig gilt, wenn er während eines laufenden Verfahrens im Gefängnis stirbt. Und offensichtlich hofft er eben, dass das Geld aus dem Vertrag mit den New England Patriots so seiner Verlobten und seiner Tochter zugutekommt. Nach dem Tod von Aaron Hernandez stellt die Familie das Gehirn des 27-Jährigen eben für Forschungszwecke zur Verfügung. Seit ein paar Jahren laufen da Untersuchungen zu Hirnschäden im Profi-Football und das Ergebnis dieser Untersuchungen sorgt weltweit tatsächlich für Schlagzeilen. Das Ergebnis, die Hirnschäden bei Aaron Hernandez sind dramatisch und das muss man wirklich so sagen. Also CTE-Stufe 3 von 4. Dr. Anne McKee ist das, die diese Untersuchung durchführt. Die sagt, sie hätte dafür nicht mal ein Mikroskop gebraucht. Sie stellt die Ergebnisse am 9. November 2017 in einem großen Hörsaal in der University of Boston vor. Da hat sie halt ihr Institut und da forscht sie eben. Sie sagt, die Frontlappen sind extrem schwer beschädigt. Das ist also so das Zentrum, was für die kognitiven, für die motorischen Fähigkeiten wichtig ist. Beispielsweise eben Entscheidungsfindung, Problemlösung, Impulskontrolle, Sozialverhalten, aber eben auch für Gedächtnis, für Aufmerksamkeit, für Sprache, für Bewegung. Also einfach wahnsinnig wichtig. So, Dr. Anne McKee sagt, sie hätte seit Forschungsbeginn noch nie so schwere Hirnschäden bei einem so jungen Menschen gesehen wie eben bei Aaron Hernandez. Sie untersucht mit ihrem Institut eben die Krankheit CTE bei Sportlern. CTE, habe ich gesagt, ist eine degenerative Gehirnerkrankung, tritt eben bei Sportlern auf, die Kontaktsport gemacht haben. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. MMA beispielsweise, Boxen, American Football. Und meistens ist es eben so, dass die betroffenen Sportler im Laufe ihrer Karriere einfach wahnsinnig schwere Gehirnerschütterungen oder im schlimmsten Fall sogar mehrere davon haben. Und das sind dann einfach eben die Folgen, also Verhaltensänderungen, Gedächtnisverlust, Depressionen, Demenz. Insgesamt ist es so, dass Dr. Anne McKee bis dato fast 500 Sportler mit CTE diagnostiziert hat. Also die Krankheit ist ganz offensichtlich verbreiteter als zu diesem Zeitpunkt überhaupt bekannt. Es gibt in der NFL etliche Legenden, muss man sagen, bei denen CTE festgestellt worden ist. Ein Beispiel vielleicht Junior Seau, das ist ein wahnsinnig starker Spieler. Wir haben Mike Webster mit dabei, Ken Stabler, zweifacher Super Bowl Champion Dave Duerson. Also wirklich wahnsinnig gute Footballer, bei denen du einfach nachweisen kannst, dass deren Gedächtnisverlust, dass deren ja, Lebenswandel einfach eben auf diese Krankheit zurückzuführen ist. Und da ist es dann eben so, dass ich viele von diesen Spielern, unter anderem eben auch Junior Seau, umgebracht haben.
Oh je.
Yeah. So. Es gibt einen Spieler in der NFL und da werden mir die Football-Fans unter uns wahrscheinlich zustimmen. Da möchte ich einfach wetten, dass bei dem auch CTE diagnostiziert würde. Das ist Antonio Brown. Das ist ein Spieler, der einfach in einem Playoff-Spiel zwischen den Steelers und den Cincinnati Bengals abgeräumt worden ist. Also ein Gegenspieler hat ihn, ohne dass er das gesehen hat, von der Seite halt mit der Schulter gegen den Kopf, geht sofort zu Boden und das ist einfach, seitdem ist sein komplettes Verhalten, das Auftreten einfach ganz, ganz fürchterlich und einfach
Schrecklich.
komplett anders, ja. Bei dieser Präsentation betont Dr. Anne McKee aber einfach auch, dass für Aaron Hernandez ein genetisch bedingt deutlich höheres Risiko für neurologische Störungen vorgelegen hätte. Inwiefern das aber letzten Endes eine Zerstörung in diesem Ausmaß zur Folge hätte haben können und welchen Anteil am Ende des Tages einfach die Karriere als Footballspieler gehabt hat, das, sagt sie, ist hochgradig spekulativ.
Ja gut, Gutachtern ist natürlich auch oft daran gelegen, dass dann da der Sport irgendwie gut wegkommt. Die werden dann im Endeffekt vielleicht auch mal ein bisschen geschmiert, bestochen, wie auch immer man das nennen möchte. Das war damals bei der Wrestling-Geschichte, wo es um CTE-Anerkennung ging, genauso.
Ja, also ich muss dazu sagen, Dr. Anne McKee ist halt unabhängige Wissenschaftlerin, ne? Also sie hat sich das Ganze zum Forschungsgegenstand gemacht und untersucht dann eben einfach Sportler auf CTE. Du hast es gesagt, also auch aus deinem Bereich gibt es da wahnsinnig viele Sportler, die eben mit CTE diagnostiziert worden sind. Das ist schon krass, ja.
Ja, allerdings ist das beim Boxen eigentlich genau andersrum beispielsweise. Da macht man, also beim Football weiß ich, da macht man diese großen, schweren Aufprall-Szenarien verantwortlich. Beim Boxen sagt man, es sind eigentlich eher so, ja, diese Jahre des Sparrings, also nicht unbedingt der Kampf, der dich zermürbt, ne, der dann eventuell schon, wenn du vielleicht aus verschiedenen Gründen, um dich irgendwie, um eine bestimmte Gewichtsklasse zu erreichen, beispielsweise dehydrierst. Das kommt ja relativ häufig vor. Da scheint es Zusammenhänge zu geben zwischen trockenem Gehirn und der Anfälligkeit. Man weiß, oder du weißt es wahrscheinlich, Daniel, auch, das Gehirn schwimmt in so einer Flüssigkeit. Und natürlich, klar, Dehydration, die trägt natürlich nicht dazu bei, dass es dann da irgendwie besser aufgehoben und gelagert ist und dadurch natürlich dann, ja, anfällig wird. Aber man weiß insgesamt viel zu wenig darüber, ne? Das ist so eine Sache, wo man jetzt auch nicht sagen kann, zumal es auch Leute gibt, die einfach ohne irgendwelche Schäden rauskommen und andere, die nach relativ kurzen Karrieren schon eben sehr gezeichnet sind. Das scheint wie alles im Leben ja, eine starke Veranlagungssache zu sein, ne?
Ja.
Im Football ja genauso. Wie viele Leute haben keine Beeinträchtigungen, ne? Und wie viele haben es dann?
Dr. Anne McKee präsentiert diese Ergebnisse auf jeden Fall auf einem Fachkongress. Der findet halt jedes Jahr an der University of Boston statt. Normalerweise sind halt Wissenschaftler da vor Ort. Heute sitzen allerdings dann eben zig Reporter mit im Raum. Alle eben bewaffnet mit Notizblöcken, mit Laptops, mit Kameras, mit Mikrofonen. Und von daher macht sie eben dieses Ausmaß der Zerstörung bei Aaron Hernandez für alle nochmal sehr, sehr deutlich mit einer Präsentation. Sie stellt also die Bilder von zwei Gehirnen nebeneinander. Das eine ist ein gesundes, das andere ist das von Aaron Hernandez. Und das Gesunde ist halt deutlich größer, es ist heller und das von Aaron Hernandez hat dunkle Stellen mit dabei, ein schwarzes Loch in der Mitte und wirkt ja insgesamt, ich würde mal fast sagen, blumenkohlartig oder halt so, wie du eine Walnuss siehst, wenn du die Schale abgemacht hast. Das also, um das Ganze einfach mal so ein bisschen zu beschreiben. Ja, das Ergebnis von dieser Wissenschaftlerin wird auf jeden Fall am gleichen Tag die Top-Nachricht in vielen Medien in den USA, aber eben auch internationale Sportmedien berichten über das, was die Wissenschaftlerin da rausgefunden hat. Im Fokus steht dann halt eben einfach die Frage, ob die NFL eine Mitschuld hat, wie Spieler einfach besser vor solchen schweren Kopfverletzungen geschützt werden können und ob Aaron Hernandez möglicherweise nicht nur Täter, sondern eben auch Opfer seines Sports gewesen ist, den er einfach so geliebt hat. Und genau diese Frage würde ich einfach mal unkommentiert an euch weitergeben, zumindest zwei davon. Also erstens, ist Aaron Hernandez aus eurer Sicht auch Opfer? Und zweitens, hat die NFL da möglicherweise einfach auch eine Mitschuld?
Also erstmal würde ich ganz gerne festhalten, dass er im Club der 27 ist, auch wenn das nur die Mu eigentlich Musiker betrifft, aber offensichtlich mit 27 verstorben ist. Ist irgendwie so eine verrückte Zahl tatsächlich, dass es so häufig passiert mit, sagen wir mal, sehr großen Prominenten. Und auf der anderen Seite würde ich gleich, also bevor ich auf deine Frage antworte, schon mal eine weitere Frage gerne in den Raum stellen, wo mich auch eure Meinung interessiert, und zwar die, ob man, wenn man das jetzt weiß und sagen wir, man hätte es vorher gewusst, ob man ihn dann nicht auch von vornherein hätte als unschuldig betrachten können, weil er ja möglicherweise in einer Situation ist, die, wo er sich selbst nicht steuern konnte. Aber darüber können wir ja gleich sprechen. Ich denke persönlich nicht, dass man das sagen kann, dass die NFL eine Mitschuld trägt. Ich glaube, es ist der Sport. Das ist einfach ein sehr harter Sport, der sowas ermöglicht. Du hast eben erzählt, dass solche Hits mit dem Helm nicht mehr möglich sind. Die wurden dann im 2006 oder 2007, sagtest du, glaube ich, verboten. Insofern gibt es im Reglement nach wie vor Möglichkeiten, die vielleicht, oder gab es zumindest Möglichkeiten, die eine gewisse Verletzung verursachen können. Aber ich glaube, dass diese ruckartigen Stöße von der Seite oder von allen Richtungen irgendwie mit dazugehören. Und ich frage mich tatsächlich, warum es nicht viel öfter heftige Verletzungen gibt, auch bei Rugby zum Beispiel oder bei UFC und sowas, wo halt irgendwie starke körperliche Einstöße sozusagen stattfinden auf den Körper. So, das ist also, von daher würde ich sagen, es hängt sehr stark mit dem Sport zusammen, inwieweit man sagen kann, okay, das hängt jetzt mit, keine Ahnung, einem ganzen Verband, ob der die Verantwortung trägt. Ich denke fast eher nicht, denn unterm Strich ist es alles ein Business und da müsstest du im Prinzip jeden einzelnen Football-Fan in Verantwortung ziehen.
Aber der Verband ist nun mal der Verband des Sportes. Da wird der Sport, da bekommt der Sport sein Dach, da bekommt der Sport sein professionelles Gewand und deswegen denke ich da schon, dass da eine Mitschuld besteht, denn der Verband hat dafür zu ach darauf zu achten, dafür Sorge zu tragen, dass eben die Athleten auch größtmöglich geschützt werden. Ja, das ist in anderen Sportarten auch so, dass es eine Evolution gibt. Der längste Boxkampf der Geschichte beispielsweise, ich weiß nicht, euch ist das vielleicht bekannt, heutzutage, da ist so ein Boxkampf zwischen, ja, die können 4 Runden haben, die können 5 Runden haben, ein Titelkampf, der hat 12, das ist das längste, was wir heute haben. Es gab Zeiten, da war das nicht reguliert. Der längste Boxkampf der Geschichte hatte 110 Runden, 7 Stunden und 19 Minuten, der dann No Contest gewertet wurde, weil beide gleich einfach nicht mehr aufstehen konnten zur 111. Runde. Und da wurde dann irgendwann entschieden, alles klar, wir müssen irgendwie die Leute ein bisschen schützen, wir müssen verkürzen. Die Verkürzung von maximal 15 Runden auf maximal 12 in WM-Kämpfen kam eben auch aufgrund von CTE, so weil man gesagt hat, 3 Runden mehr oder weniger in die Fresse bekommen, kann schon einiges ausmachen. Das sind wir dem Schutz der Leute einfach schuldig, dass wir gewisse Regulierungen treffen. Und deswegen denke ich schon, hätte das eventuell auch die NFL tun können. Ja, also zumal die Forschung zum Thema Gehirnerschütterung eben bekannt sind und eben die großen Verbände wie NFL, WWE im Wrestling, haben wir schon von gesprochen, auch einiges dafür getan haben, dass diese Untersuchungen nicht öffentlich werden, also dass das so ein bisschen unterm Teppich bleibt. Ja, also von mir aus Mitschuld ein bisschen und von mir aus auch, ja, doch trotzdem aber Schuldfähigkeit seitens Hernandez. Also du hast ja gefragt, ist er denn überhaupt schuld? Ne? Wie gesagt, starker Wandel von Charakteren wird beschrieben durch diese CTE-Geschichten, dann auch noch durch die Drogen. Steroide haben vielleicht auch eine Rolle gespielt, das weiß ich nicht. Das war bei dem von mir erwähnten Chris Benoit so, das ist ja im Profisport auch generell weit verbreitet. Da gibt es auch Phänomene, die durchaus den Charakter verändern können. Aber dennoch bist du ja irgendwo jemand mit freien Entscheidungen und Herr deiner Sinne, ne? Also, ja, es ist schwierig, zumal wir hier noch von dieser Paranoia reden. Ne? Das ist ja dann auch wieder so eine Geschichte. Da hat Mike schon auf jeden Fall ein Paket geschnürt, aber ich würde dennoch bei Schuldfähigkeit bleiben, ja.
Du auch,
Mike?
Was
denkst du, Mike? Ja, genau, das wäre jetzt die Frage.
Boah, ich finde das, also alleine die Tatsache, dass da Menschen ums Leben gekommen sind, das ist für mich schon so, da muss es einfach einen Schuldigen geben, der auch vernünftig verurteilt wird. Und für mich ist es am Ende des Tages einfach so, Hernandez ist ja derjenige gewesen, der die Entscheidung getroffen hat, der einfach da mit bei gewesen ist, und das ist ja kein Einzelfall gewesen. Der hat immer wieder unter Beweis gestellt, was für eine kriminelle Energie einfach in ihm steckt und dass er eben nicht nur der Vorzeige-Footballer ist, sondern einfach auch ein Krimineller. Punkt. Und diese ganzen Entscheidungen, die hat er ja von sich aus getroffen. Ist jetzt natürlich müßig drüber zu diskutieren, wie stoned oder wie drauf oder wie voll er in dem Moment gewesen ist, als er die jeweiligen Straftaten begangen hat. Das lässt sich so auch einfach nicht nachweisen. Und für eine Schuldunfähigkeit müsstest du ja einfach entweder eine durchgehende Psychose attestieren, oder du müsstest halt konkret sagen können, der hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Atür auf dem Kessel gehabt und da ging halt gar nichts mehr. Und aber das ist ja alles nicht der Fall. Und von daher, Schuldfähigkeit ist für mich klar gegeben. Punkt.
Es ist, wie schon gesagt, so ein Ergebnis von so einer generellen Hinwendung einfach zur einer gewissen, ja, so einer Gangkultur, Verbrechenskultur, von der er sich offensichtlich hat angezogen gefühlt, ne? Und auf der anderen Seite eben diesem ja oftmals gespiegelten Gefühl der Unantastbarkeit aufgrund seines Status, seines Reichtums, ne? Das wird da alles eine Rolle gespielt haben, dass er sich einfach auch vielleicht über dem Gesetz stehend empfunden hat, weil das immer wieder geklappt hat. Ja, es ist alles in allem eine extrem tragische Geschichte und eine, die wir immer wieder auch hören im Sport von jungen Leuten, die, bevor sie gefestigte Charaktere sind, eben mit Ruhm und Geld überschüttet werden und dadurch dann einfach die Bodenhaftung auch verlieren, weil ihnen zwar das Spiel beigebracht wurde, aber nicht, ja, der Umgang mit dem Hype, der Umgang mit dem Ruhm und all das, ne? Und das ist sicherlich genauso wichtig für eine langanhaltende Karriere wie eben Talent und Arbeitsmoral, eben auch damit umgehen zu können, was das alles mit dir macht und was das alles mit sich bringt.
Naja, da sind wir im Prinzip wieder am Anfang der Folge, wenn du mit 16 Jahren da in so ein Stadion gechattet wirst, dass irgendwie 100.000 Leute reinpassen, also irgendwie größer als das Stadion vom BVB, nur um sich das mal irgendwie vor Augen zu führen, dann macht das natürlich was mit dem Menschen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht. Und dennoch habe ich so ein Gefühl in mir, wo ich mir denke, okay, wenn er zum Zeitpunkt seiner ersten Tat, wann auch immer die war, ist es ja nicht ganz klar, ein krankes Hirn hatte und sich selbst nicht mehr steuern konnte, frage ich mich wirklich, ob er unabhängig von all den Fehlern und unabhängig von der Unfähigkeit, sich zu entscheiden, ob er nun Profi-Footballer oder Gangster sein möchte, überhaupt schuldfähig gewesen ist, wenn sein Gehirn diese Aussätze hatte. Und offensichtlich waren es ja immer Situationen, wo er irgendwie feiern war und auch seine Freunde waren akut betroffen. Möglicherweise war es so, dass es so kleine Trigger waren, die ausreichten, um ihn irgendwie super aggressiv werden zu lassen. Und es gibt ja offensichtlich auch Mittäter, zumindest Leute, die mit ihm unterwegs waren, wenn er irgendwie eine Waffe dabei hatte. So, also von daher finde ich, ist das schon so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht sind die Leute ihm auch nur gefolgt, weil er eben der Star war und irgendwie das seine kleine Schwäche war. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, wenn irgendwie ein guter Freund von dir anfängt, so auszurasten, dann verbringst du auch mit dem keine Zeit mehr, weil du genau weißt, beim nächsten Mal könnte ich was Falsches sagen und betroffen sein. Also ich weiß es nicht. Hier kommt irgendwie ganz viel zusammen. Was mich mal noch interessieren würde, Mike, was hat das mit dir gemacht? Du hast eben gesagt, Aaron Hernandez war für dich lange Zeit sportliches Vorbild und so. Dann hast du das Trikot, das du hattest, aber direkt dann irgendwie auch, wie auch immer,
nicht entsorgt, ja.
Entsorgt, genau, und dann gab es eben diesen Bruch mit diesen Mordfällen und dann hinterher noch diese Sache mit dem Hirn. Also was hat das mit dir gemacht? Hast du quasi nach der Verurteilung schon damit abgefunden, dich damit abgefunden, oder hat das nochmal irgendwas in dir ausgelöst, als du dann hinterher quasi erfahren hast, wie es ihm gesundheitlich ging?
Also die Geschichte CTE ist bis dahin ja relativ wenig Thema gewesen, ne? Also wie das Ganze aussieht, was da passiert, wie krank Aaron Hernandez tatsächlich gewesen ist, das ist mir so nicht klar gewesen. Es ist für mich aber auch einfach keine Entschuldigung dafür, dass er einfach kriminell war, dass er Menschen umgebracht hat. Also ganz offensichtlich mal mindestens einen. So, wie viele er am Ende des Tages umgebracht hat, wie viele Mordversuche, das werden wir halt nie herausfinden. Das ist einfach so. Aber darauf kommt's ja auch einfach nicht an. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe, ne? Also, du feierst halt einen Spieler einfach wahnsinnig dafür, dass er auf höchstem Level performt, dass er einfach für dein Team so richtig raushaut und dass er einfach, der hat eine unfassbare Zukunft vor sich gehabt. Und als das dann letzten Endes alles so, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich gehört habe, dass Hernandez verhaftet worden ist und dass die Indizien gegen ihn halt so erdrückend sind. Und da war für mich einfach schon klar, ja gut, also da wird's eine Verurteilung geben, aus der Nummer kommt ja halt nicht raus, das wird der gewesen sein. Und zumindest mal als derjenige, der das Ganze beauftragt hat, weil wer hätte sonst einen Grund gehabt, Odin Lloyd zu erschießen oder erschießen zu lassen. Das zeigt dann einfach die Kriminalität, dieses Doppelleben, was er da geführt hat. Und in dem Moment ist für mich einfach klar gewesen, also hinter dem Menschen Aaron Hernandez, und da bin ich dann wieder bei dem, was du sagtest am Anfang der Episode, mit dem Menschen Aaron Hernandez will ich nichts zu tun haben. Das ist einfach einer, der geht gar nicht. So, als Spieler ist er outstanding gewesen, überhaupt gar keine Frage. Dafür kann man ihn feiern, das ist okay. Aber nicht für die Persönlichkeit, die er gehabt hat, nicht für das, was er gemacht hat. Und also da differenziere ich halt tatsächlich mittlerweile auch sehr, ja.
Ja, nun muss man natürlich auch sich die Frage stellen, ob diese Persönlichkeit nicht auch, ja, durch, wie gesagt, die fragwürdigen Erziehungsmaßnahmen des Vaters geprägt wurde. Ich meine, man muss ja in diesem jungen Mann auch jemanden sehen, der Zeit seines Lebens in irgendeine Rolle gepresst wurde, da vielleicht auch rein wollte, aber irgendwie auch nicht so richtig reingepasst hat.
Ja, das kann doch irgendwie keine auch, Entschuldigung dafür sein, dass er...
Ich will das auch gar nicht entschuldigen.
Okay,
ich will
okay, das, okay, das ist mir gerade einfach ganz wichtig. Das darf niemals nein. Entschuldigung sein. Das macht mich nämlich aggressiv, wenn ich das in irgendwelchen anderen Podcasts höre, wenn es dann heißt, wir sprechen jetzt mal über den Täter und der hatte so eine schwere Kindheit und der hat's auch grundsätzlich irgendwie nie leicht gehabt, ist hier gemobbt worden, da gemobbt worden und am Ende des Tages zieht er los und erschießt Leute. Also das ist für mich einfach, das möchte ich nochmal ganz kurz festhalten, das darf nie eine Entschuldigung für Mord sein.
Ich finde das auch immer sehr mau, gerade weil es eben viele Leute gibt, die harte Leben haben, die Opfer sind, Mobbing-Opfer sind, die Traumata erfahren haben und die eben ganz andere Wege dann gegangen sind, ne? Also die gezeigt haben, dass es eben doch ganz, ganz anders geht. Aber wie gesagt, wir haben hier jemanden, der immer in eine Richtung gebracht wurde, dem dadurch auch durch seinen Status immer sehr viel lange Leine gewährt wurde und der auch dann einfach, habe ich den Eindruck, darüber hinaus auch häufiger für sich schlechte Entscheidungen getroffen hat. Entscheidungen, die letzten Endes ihn in diese Bahn gebracht haben, ne? Also weg von diesem eigentlichen Traum, mit seinem Bruder für die Universität des Vaters zu spielen, der dieser Bruch mit der mündlichen Zusage, diese Zusage in Florida, was ja quasi schon so eine Entfremdung auch erstmal dargestellt hat, so ein Tabubruch auch ein Stück weit war, weg vom Bruder, weg von der Mutter hin zur Tante, wo dann eben diese, ja, kriminelle Ader so ein bisschen befeuert wurde. Also wir haben jemanden, der mit dem es die Leute um ihn herum irgendwie teilweise zu gut gemeint haben und der einfach offensichtlich für sich selber, ja, einfach beschissene Entscheidungen getroffen hat. Das ist eine tragische Verbindung. Darauf wollte ich hinaus. Nicht, dass er, dass das alles selbsterklärend ist, sondern dass das einfach ein perfekter Sturm ist, den wir hier erleben, der dann dazu führt, dass das Leben einfach diese Wendung genommen hat, ne?
Ja,
Sehr tragisch.
möchte an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dass ich zu Gast sein durfte, dass ich diesen Fall, der mir tatsächlich nach wie vor sehr zu denken gibt, den ich ja für euch einfach so in dieser Tiefe einfach mal aufbereiten wollte, dass ich den so präsentieren durfte, habt ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich muss mich, oder wir müssen uns bedanken. Ich habe den Fall tatsächlich gar nicht gekannt. Ich bin bei Netflix über dieses Thumbnail gestolpert und wusste, also es gibt einen Menschen namens Aaron Hernandez, es gibt einen Fall, der damit verbunden ist, aber mehr wusste ich nicht. Und ich wusste ja dann durch dich irgendwie seit einiger Zeit, dass das so dein Steckenpferd ist. Ergo habe ich mich damit nie weiter beschäftigt. Ja, und bin froh, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns da so in die Welt des Footballs einzuführen und uns diesen Fall vorzustellen. Zumal der für dich ja nochmal den persönlichen Bezug hat, dass es einfach ein Spieler war, der dir sehr viel bedeutet hat.
Ja, auch einfach durch die Verbindung zum Football selber, ne? Also ja, wie gesagt, selber gespielt, gleiche Position. Ich ja, hab auch meine Verbindung in deutschen Profi-Football. Ich bin Pressesprecher von einem GFL-2-Team gewesen, 3 Jahre lang. Und ja, also das ist einfach, wobei du die Strukturen des Profi-Footballs in Deutschland und in den Vereinigten Staaten natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kannst, vollkommen klar.
Das dürfte jedem klar sein, der diese Folge jetzt gehört hat und der jetzt gehört hat, wie da alleine schon die College- und Highschool-Helden gefeiert werden. Da ist es ganz klar, dass da die Strukturen hier nicht mithalten können. Aber ja, auch diese Einblicke interessant, ne? Das ist wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht bewusst, was für einen Stellenwert dieser Sport auch eben auf diesem Schulniveau für uns so eine Schulniveau Schulmannschaften genießt. Das ist heller Wahnsinn tatsächlich.
Ja, vielen lieben Dank, Mike, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise, dass wir alle einmal eintauchen durften in die Football-Welt. Wir haben, glaube ich, alle was dazugelernt. Das war super spannend. Also ein wenig Faszination hat das schon in mir geweckt. Ich könnte mir vorstellen, mir mal zumindest die Zusammenfassung eines Super Bowls anzusehen, ob ich so verrückt bin, morgens um 3 oder was es ist, immer aufzustehen. Das weiß ich nicht.
Kleine Empfehlung.
Aber ich weiß, es geht jetzt darum, Yards zu machen und hier und da vielleicht auch mal einen Touchdown beizusteuern, dann ist es gut. Und ansonsten sehr tragischer Fall, also auch einer, wo man sich auch wieder fragen muss, wie kann das sein, ein Mensch, der irgendwie alles hat, ne? Also er hätte ja mit 16 wirklich sagen können, hey, guck mal, es läuft wie am Schnürchen. Und ich habe einen super guten großen Bruder offensichtlich, der sich um mich kümmert, mit wertvollen Tipps und sowas und dann den 40 Millionen Dollar Vertrag und alles, aber da war er wahrscheinlich auch schon Mörder. Schrecklich, wirklich schrecklich.
Ja, da bleibt einem nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich meinen Dank an Mike erneuern möchte und froh bin, dass ich jetzt Yards machen kann von diesem Stuhl hier ins Bett und quasi. Danke für den Fall, danke euch fürs Zuhören und ja, es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Mit dir natürlich sowieso, Daniel, das ist immer das Gleiche. Also, das klang jetzt negativ immer das Gleiche, immer gleich, wie soll ich sagen,
gleich schön, charmant,
dich hier zu sehen. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, weißt du, jetzt redest du dich um Kopf und Kragen, ne? Nee, ist okay, deine Liaison mit Mike, also unsere Liaison mit Mike war wirklich super.
Ja, deswegen nochmal danke dafür. Danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.